Click and Rush Episode 1, die allererste, die wichtigste, die beliebteste, die Saisonvorschau. Wir sind zurück aus der recht kurzen Sommerpause in diesem Jahr und gehen rein in die Saison 2025-26. Wir, das sind @ulihebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Was? TikTok auch?
Klar.
Okay. Okay, muss jeder für sich selber wissen, aber okay. Ich bin @Joachim Hebel, ich bin tatsächlich aber auf den gleichen Plattformen aktiv wie Uli, also auch auf TikTok tatsächlich auch, aber ich muss mich ein bisschen leiser drehen, glaube ich, merke ich gerade. Genau, also auf TikTok bin ich tatsächlich auch unterwegs.
Das siehst du mal, auch wenn da wenig passiert. Aber das spielt ja gar keine Rolle. Präsentiert wird diese Saisonvorschau, die wir heute in zwei Teilen aufnehmen, also alles zwar am Stück für uns, aber für euch, weil wir erstens diesmal früher dran sind als in den letzten Jahren, sodass wir es euch nicht mehr am Freitag reinpressen müssen und zum Zweiten, dass es, glaube ich, einfach für uns auch die Möglichkeit gibt, uns jeweils ein bisschen mehr auszubreiten, also noch mehr, als wir es ohnehin schon tun. Präsentiert wird diese Saisonvorschau zweiteilig auch heute wieder, auch jetzt wieder und dafür schon mal ein fettes Dankeschön auch an euch, denn ohne, müssen wir uns nichts vormachen, hätte manscaped.com niemals mit uns weiter verlängert, das haben sie aber getan, was uns sehr freut, daher noch einmal der Shoutout an manscaped.com, ihr bekommt weiterhin eure Prozente, wenn ihr euch interessiert für Dinge, die manscaped.com verkauft und die schicken uns ja, und das haben sie auch im Sommer gemacht, immer gerne mal so gewisse Dinge, wo sie uns dann darauf hinweisen, ihr könnt, wenn ihr wollt, darüber reden oder darüber reden oder darüber reden. Da war jetzt nichts dabei für mich, aber was ich gefunden habe, als ich mal reingeguckt habe, ist ein Paket, das für euch wunderbar passen könnte, weil es im Grunde die drei Produkte sind, die wir beide, glaube ich, am meisten nutzen und die sind jetzt gebundelt zusammen, das Beard, Balls und Strays Bundle. Und das beinhaltet den Beard Hatcher, das ist so die Bart-Trim-Maschine, die ich zum Beispiel am meisten nutze, weil man einfach den Bart kürzen kann, beinhaltet den Lawnmower, das ist alles, was für Körperhaare überall betrifft und den Weed Whacker, das ist für Ohren- und Nasenhaare, das heißt für die etwas älteren und behaarteren unter euch. Das gibt es jetzt gebundelt schon mal und dann kriegt ihr ja mit unserem Code, der natürlich auch nochmal verlinkt wird, aber relativ simpel ist, nämlich Click heißt nochmal 20% obendrauf. Ihr habt 30 Tage Geld zurückgarantiert, das heißt, ihr könnt euch alles mal anschauen, ausprobieren. Wenn es wieder erwarten nichts ist, dann schickt es halt zurück und das Shipping kostet euch sowieso nichts. Ich weiß also nicht, was es da nicht auszuprobieren gäbe. Zumindest mal schauen, ob es was ist für euch. Und nochmal auch schon danke an euch, die ihr offensichtlich eingekauft habt, denn ansonsten, und wenn ihr die Dinge zurückgeschickt hättet, nicht zufrieden wärt, hätte Manscaped uns was gehustet, gehe ich mal fest davon aus. Und das haben sie nicht getan, worüber wir uns sehr freuen.
Sehr.
Und ich kann euch nochmal die Boxershort ans Herz legen. Sehr, sehr ans Herz legen. Absolute Go-To-Boxershort. Da will ich nicht so viel drüber reden, weil es ein bisschen unangenehm ist, aber Go-To.
Ist so. Die Boxershort unangenehm oder ist das Thema unangenehm?
Das muss ja, jetzt das Thema. Mal kurz die Boxershort ist super. Das Thema ist, glaube ich, für niemanden, der Podcasts hört, ein Thema. Aber ihr dürft und könnt mir glauben. Wir haben uns, wie eigentlich jedes Jahr, entschlossen, dass wir das Ganze nicht tabellarisch machen. Ich glaube, sonst wäre die zweite Episode irgendwann mal nicht ganz so hochfrequentiert, sondern wir gehen das Ganze alphabetisch durch, beginnen also bei A und schummeln ein bisschen, weil der FC Arsenal, der eigentlich Arsenal FC heißt, also schummeln wir doch nicht, den Auftakt macht, der Vizemeister der vergangenen Saison. Wenn ich mich nicht komplett täusche, und das glaube ich tue ich nicht, auch ohne, also das muss man schon mal vorweg sagen, das wird, glaube ich, für viele ein Thema sein, ohne Club-WM-Teilnahme, wird auf andere Ebene ein Thema sein und wahrscheinlich ist es auch durchaus sinnvoll, mal zu klären, was haben die denn gemacht, bevor wir reingehen in das ganze Thema. Also, Arsenal hat natürlich für 70 Millionen Euro umgerechnet Martin Zubimendi von Real Sociedad San Sebastian geholt, das hat man schon so gewusst. Dann 65,8 Millionen von Sporting Victor Gyökeres, Noni Madueke 56 Millionen, Chelsea Mosquera, Valencia Backup Innenverteidiger 15 Millionen, Nørgaard von Brentford 11,6 Millionen, Kepa Arrizabalaga von FC Chelsea-Bournemouth geholt als Backup Torhüter und dann sind noch ein paar Leihspieler zurückgekommen, bei denen wir noch nicht wissen, ob die wirklich final auch alle da bleiben. Bei den Abgängen, glaube ich, können wir dann nochmal schauen, da wird sicherlich noch ein bisschen was passieren. Der wahrscheinlich bekannteste Abgang ist Thomas Partey, der nicht verlängert worden ist, jetzt inzwischen für Villarreal spielt, war wahrscheinlich ein ziemlich genialer Coup aus meiner Sicht, den nicht verlängert zu haben, nachdem es ja ein Urteil gab gegen Thomas Partey, hat sich Arsenal da, glaube ich, viel, viel Geld gespart, gab ja eh schon zu Recht auch ein paar Kritiken daran, dass man den wissend um das bevorstehende Urteil noch hat spielen lassen. Kieran Tierney ist zurück zu Celtic, Jorginho ist weg zu Flamengo, Raheem Sterling ist natürlich nicht weiter verpflichtet worden, gibt ja gar keinen Grund dafür, Neto auch nicht weiter verpflichtet worden, Nuno Tavares jetzt fix weg. Soweit, so gut. Wie bist du denn glücklich mit der bisherigen Offseason Arsenals? Vor allen Dingen wahrscheinlich natürlich müssen wir darüber sprechen, auf dem Transfermarkt.
Also ich habe immer kritisiert, wenn du dich daran erinnerst, und das habe ich schon seit Arsene Wenger Zeiten gesagt, dass Arsenal ein Problem hat, dass sie sehr, sehr spät in den Markt gehen und dass sie für mich sehr, sehr zaghaft in den Markt gehen. Zu spät und zu soft, sag ich mal, und dass die Deals zu lange dauern. Das hat sich komplett geändert. Das, glaube ich, hat sich durch Andrea Berta geändert, glaube ich, also zumindest so, was man da jetzt sieht. Das ist wirklich herausragend, was sie machen. Ich habe auch schon ein bisschen gelesen, wie sie es gemacht haben, also es sind teilweise wirklich zwei Spieler am Stück angegangen, also zum Beispiel eben Isak, Gökeres und wer war der dritte? Šeško, parallel, weil sie gesagt haben, einer muss es werden, wir müssen mit drei Leuten gleichzeitig sprechen. Auch das gab es früher ja nicht, da gab es einen Spieler, wenn der nicht gekommen ist, wir erinnern uns an Higuain, dann kam zum Beispiel damals, dann kam gar keiner. Und das ist, glaube ich, die Idee, die neue Idee, dass sie aggressiver werden, dass sie draufgehen und dass sie wirklich auch, das haben wir ja gesehen, also Ist es in Sachen Quantität ist es herausragend, weil wir haben ja alle gesagt, die müssen breiter werden. Das haben sie geschafft. Ich finde sogar in manchen Fällen verhältnismäßig günstig, in manchen Fällen verhältnismäßig teuer dann wiederum. Aber insgesamt ist es herausragend, was sie gemacht haben. Es fehlt noch ein Linksaußen, der wird wohl noch kommen. Berardi Eze heißt jetzt wieder, da heißt doch wieder Rodrigo. Also es gibt doch so ein paar Leute, die da auf dem Zettel sind, aber da bin ich mir sicher, kommt noch einer. Und insgesamt ist es herausragend. Du hast mit Kepa einen zweiten Torhüter geholt, der wird ziemlich schnell die Nummer 1 werden, da bin ich mir fast sicher. Also David Raya wird die Saison nicht das Nummer 1 beenden, da bin ich mir fast sicher. Wenn man sieht, wie Kepa letzte Saison gespielt hat und wenn man das ganze Profil sieht, dann passt Kepa da eigentlich viel, viel besser rein. Nørgaard ist für mich ein herausragender Typ. Der ist ein Kapitänstyp, der ist ein ruhiger Typ, der ist einer, der zwischenhaut, der ist super clever und kennt die Premier League in- und auswendig. Das ist ein herausragender Deal, viel, viel besser als Jorginho. Mosquera ist ein Innenverteidiger, der ist richtig, richtig talentiert, richtig gut. Dann hast du unter Marktwert bekommen. Madueke, jetzt geht's dann wieder an. Da gibt's sicherlich Leute, ja, aber er ist natürlich Backup, also insofern gar nicht so schlimm eigentlich. Passt schon, ist in Ordnung. Kann ich damit leben. Wenn der sein Talent ausschöpft, Wahnsinn. Wenn nicht, hast du da einen Stinkstiefel auf der Bank, weil wir wissen noch, was er bei Chelsea gemacht hat. Aber trotzdem, also Glückwunsch, dass er da ist. Gökeres ist, hört man, also das erste Spiel, da gab es hier Kritik ohne Ende. Und ab dann gab es jetzt eigentlich nur noch Lob. Arteta, der gesagt hat, der Typ ist eigentlich nicht zu verteidigen. Saliba, der gesagt hat, wenn du gegen den 1 gegen 1 spielst, dann wünsche ich dir viel Spaß, weil du prallst einfach ab. Und er muss es wissen aus dem Training. Und Zubimendi ist für mich Top-3-Transfer in dieser Saison. Das ist, ich weiß nicht, ob er funktionieren wird, ich glaube es schon, aber, und ich bin mir eigentlich fast sogar sicher, man kann es ja nie wissen, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, als in den letzten Jahren, aber für mich, von vornherein einfach nur drauf geblickt, ist das ein Top-3-Transfer in diesem Sommer, weil ein hochintelligenter Spieler, super beweglich, super clever, die Mentalität, der ist jetzt nicht der Allergrößte, okay, aber der wird das mit seiner Cleverness und mit seinem Einsatz und mit seiner Mentalität, mit diesem Siegergehen, das der hat, wird er das wettmachen. Ich glaube, das wird einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Liga werden. Und damit hast du eine herausragende Transferperiode. Früh fertig, du hast viel Geld investiert, bist eigentlich verhältnismäßig gut dabei um die Runden gekommen, hast einen guten Kader breiter gemacht und sogar eine Spitze besser gemacht mit Gökeres, und hast endlich den Stürmer bekommen, und deswegen gibt's da, wenn jetzt noch links außen auch noch kommt, dann hast du einen herausragenden Sommer gehabt und bist sogar noch früh fertig, hast keine Club-WM gespielt, kannst die alle einbauen, Wahnsinn. Muss ich echt sagen, finde ich super. Arteta muss wohl, was ich gehört habe, direkt selbst bei den amerikanischen Besitzern vorstellig geworden sein, um mal zu sagen, hey Leute, wir brauchen mehr Geld, das geht so nicht weiter, wenn ihr Meisterschaft wollt, dann müsst ihr auch mehr reinlegen, das haben sie getan, sieht man, herausragend. Einzig, was ich, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, das habe ich vor 3 Jahren schon gesagt, was mir halt nach wie vor so ein bisschen, was mir fehlt bei Arsenal, das ist eine Mannschaft, die sexy ist, Und trotzdem schaut euch die Verkaufsseite an, da kommt mir zu wenig rum. Tabarisch für 5 Millionen Euro ist mir zu wenig für einen Spieler, der herausragend performt hat bei Lazio. Ja, der war jetzt verletzt am Schluss, aber trotzdem. Und da, finde ich, müssten sie besser werden. Wenn man sich im Vergleich mal Liverpool anschaut, die irgendwelche No-Names für 11 Millionen verkaufen oder so. Da, finde ich, müssten sie besser werden. Sie müssten, Vieira zum Beispiel oder sowas, die müssten einfach sexier auf dem Markt sein. Und das kriegen sie irgendwie noch nicht hin. Aber insgesamt ist das eine herausragende Transferperiode und ich glaube, also ich lese ja gerade auch 442 parallel und auch die ganze Zeit jetzt schon, das Ziel ist ganz, ganz klar, das Ding gewinnen, Punkt aus. Und sie haben alles dafür getan, damit sie da oben mit dabei stehen. Sie haben jetzt einen breiten Kader, sie haben einen guten Kader in die Breite verstärkt, aber in der Spitze genauso. Es gibt nicht viel, was man meckern muss. Klar, wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen, wenn ich sage, Uli, wie findest du Madueke, dann wirst du wahrscheinlich sagen, naja, ich hätte lieber den und den gehabt, theoretisch, ich sage es einfach mal in der Theorie, aber insgesamt ist das herausragend.
Ich finde es gerade, Madueke ist Weltklasse, weil er im Grunde das Gleiche ist, was Bukayo Saka ist, nur halt als Backup und das scheint man ihm auch so verklickert zu haben und hat wohl eine riesen Saisonvorbereitung gespielt, passt gut zu Gökeres, wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste das funktionieren. Deshalb bin ich eigentlich auch damit glücklich. Links außen, okay, geschenkt, vielleicht kriegt man das aber sogar hin, dass man den da hinbaut und ich habe zu deinen Ausführungen im Grunde nicht sehr viel mehr beizutragen, außer dass ich nochmal einen Schritt erwarte von Ethan Ranieri und von Miles Lewis-Skelly, denn das darf man nicht vergessen, die sind ja noch erwachsen in diesem System zusätzlich zu den Transfers, die passiert sind. Ansonsten haben sich auch weitere Leute, also wenn man Gabriel jetzt gesehen hat in der Vorbereitung, hätte ich nie gedacht, dass das aus dem werden kann. Ein super seriöser Verteidiger, einer der am hässlichsten zu spielen ist überhaupt. Das hätte ich never ever gedacht, aber es ist so. Ich würde zum Beispiel mir noch erhoffen, dass Sambi Lokonga sogar drin bleibt, weil ich den, also klar, dann hast du ein deutliches Überangebot. Ich mag den Spieler eigentlich und ich glaube, da kommt auch noch was. Also ich habe nichts zu meckern. Ich könnte mir, also gibt noch so jemanden wie Calafiori, der aus meiner Sicht sehr schlecht weggekommen ist. Du hast jetzt damit als Linksverteidiger zwei ganz verschiedene Möglichkeiten, Luis Gerli, Calafiori, die es ganz unterschiedlich interpretieren.
Drei eigentlich.
Das sagen, genau, wollte ich gerade sagen, heißt wahrscheinlich, dass Zinchenko noch weggeht. Das wäre dann ein Transfer, für den man nochmal das von dir geforderte Geld einspielen kann. Ich erwarte weiteres von Timber. Ich erwarte nochmal eine Steigerung von Ødegaard, die wird es auch brauchen, wenn sie endlich mal nicht Zweiter werden wollen, sondern Erster. Also kurzum, ich glaube, mit PSA im Rücken, das darf man ja auch nie vergessen, recht viel besser kannst du es nicht machen. Gökeres ist aus meiner Sicht, also nicht nur, weil er das sein wird, was wir immer gefordert haben, der Gamechanger, der im Zweifel mal einfach bricht und irgendwas macht, was vielleicht auch gar keinen Sinn macht, aber es funktioniert halt. Ich meine, der hat, ich habe die Zahl jetzt gerade mal nachgeschaut, 97 Tore in 102 Spielen. Und das ist im Übrigen völlig egal, ob das in Portugal ist, und jetzt will ich gar nicht respektlos gegenüber der portugiesischen Liga sein, oder in der Regionalliga. Wer sowas macht, der muss was haben.
Abschlusspunkt.
Und er bringt dir auch weitere Dinge im Pressing, der bindet dir Innenverteidiger, den kannst du nicht halten. Entsprechend wird der anderswo Räume aufmachen, die dann einer wie Bukayo Saka nutzt, von dem ich...
Genau, das war das Problem.
Genau.
Und dass sie das ja nicht hatten. Sie hatten die Räume nicht, sie waren einfach viel zu brav, das Spiel war viel zu statisch und genau das braucht es jetzt.
Und von dem erwarte ich mir eine Player of the Season Saison. Kurzum, das ist einer meiner zwei Top-Favoriten auf den Meistertitel. So jetzt die Frage, wir kommen dann ja irgendwann im Verlaufe dann des Podcasts auf Liverpool, wie wir das dann ranken. Da hat vielleicht dann der Community-Shield dafür gesorgt, dass man da wieder ein paar Themen hat, obwohl ich es nicht überbewerten will. Aber das machen wir dann. Also kurzum, Arsenal, gut. Ich müsste mich schwer wundern, wenn die aus den Top 2 fliegen. Jetzt ist halt die Frage, schaffen sie es jetzt endlich ganz hoch auf den Sockel oder nicht? Ich traue es ihnen zu und ich behaupte auch, dass die bis zum Schluss mit Liverpool das Titelrennen unter sich ausmachen.
Jetzt hast du schon verraten, wer die Nummer 1 ist. Oder wer
ja gut, also wenn. Klar.
Also, ja, aber wirklich, also sehe ich genau, ja, sehe ich absolut genauso. Also für mich, ich sehe, also Vieira noch verkaufen zum Beispiel, Gabriel Jesus noch verkaufen, Reece Nelson noch verkaufen, Zinchenko noch verkaufen, bla 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 bla. Dann hättest du das Geld, könntest vielleicht noch den Barry Chiesi dazu holen oder mir wäre natürlich, also Rodrigo wäre natürlich überragend.
Das wäre brutal,
das wär
ja.
Das wäre der Gamechanger, aber ist egal, ja, ist wurscht wer. Dann hast du nur noch mal einen, perfekt. Das wäre genau das, was du brauchst. Eine Sache noch, Benary, glaube ich, könnte sogar einer der Verlierer werden, weil Saka Madueke auf der rechten Seite ist jetzt nicht so leicht zu knacken, wenn die beide checken, dann glaube ich, wird der schwer haben. Aber da, das ist nur, also
ja, aber der ist halt 18, Angst, deswegen, ja, 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 das genau. Ist so, der wird wenig weniger spielen, wenn alle hoffentlich gesund bleiben, wird er weniger spielen, das stimmt, aber dem kannst du halt immer noch verkaufen, ey Junge, du bist halt 18,
ja, ja, genau.
Cool bleiben. Und ehrlicherweise, ich meine, das hat man ja letztes Jahr schon gesehen, in der Phase, als eigentlich keiner performt hat, er hat halt performt, was ja einfach ein unglaubliches Qualitätsmerkmal ist für jemanden, der im März 18 geworden ist, darf man auch nicht vergessen. Der war zu dem Zeitpunkt noch 17 damals, weswegen ich ihm irgendwie schon auch zutraue, das kann auch der Typ Spieler sein, dem es wurscht ist, wie viele Minuten er hat, weil er macht eh Impact. Und sehr, sehr gute Ausgangslage, würde ich mal sagen, dass du zwei solche, und das ist ja Homegrown, dann gemacht hast innerhalb einer Saison, wie eben ihn und Luis Gelly. Das braucht es eben auch, glaube ich, und das haben wir ja auch mehrfach besprochen an anderen Stellen, um einfach eine erfolgreiche Mannschaft zu schaffen, national wie international und auch langfristig, braucht es halt auch sowas wie ein gemeinsames Wachsen. Und da würde ich dann eben Bukayo Saka auch mit reinzählen, eben die beiden genannten mit reinzählen, Gabriel, Saliba, die zusammen älter und erwachsen geworden sind und so weiter. Also top, kann man glaube ich nicht anders sagen. Magst du noch einen Tipp abgeben? Würdest du sagen, Top 4 ist Maximum?
Na, ich sag auch, also ich glaube, am Ende des Tages, das wisst ihr ja, jetzt dürft ihr euren Shot trinken. Ich glaube, dass sie Zweiter werden. Aber wir werden's erleben. Ich glaube, ja. Liverpool ist einfach zu stark am Ende. Glaube ich. Ja, die waren schon gut und haben es nochmal verbessert. Ich glaube, die werden.
Ja, ich
mit Isak dann gleich, wenn der noch kommen sollte, können wir auch nochmal vorweg, dann ist es vorbei.
Im Moment ist das der, also kann schon sein, dass ich auch auf die gleiche Idee komme, aber das für mich pro Arsenal Ausschlaggebende ist die Balance. Das gefällt mir mit Zubimendi besser. Ich glaube, das könnte so ein Temposetter sein, den sie immer gebraucht haben, den sie idealerweise gebraucht haben, und vielleicht passt das da sogar besser als bei Liverpool, die aufgrund des Tempos der Athletik vielleicht ein bisschen direkter spielen werden und dadurch die waren ja immer da, die Probleme im Umschalten hätten haben können. Also das ist jetzt einfach nur mal, ums positiv für Arsenal zu sprechen, den Rest machen wir dann ja bei Liverpool, also bitte noch nicht rioten, sondern das machen wir dann, wenn es soweit ist. Wechseln wir eins weiter, es sei denn, du hast noch was, was ich jetzt vergessen habe, aber ich glaube, soweit durch zum Tabellensechsten der vergangenen Saison, Halbfinalisten im FA Cup und Champions League Teilnehmer. Dieses Jahr wird das nicht der Fall sein, aber dann gewinnt halt Unai Emery mal wieder die Europa League, macht ja nichts. Aston Villa, die auf dem Transfermarkt, das muss ich jetzt immer schön parallel aufrufen, liebe Grüße an unsere Kollegen von transfermarkt.de, denn da schaue ich das immer nach, die haben Evan Goussard geholt, da habe ich mir noch einen Artikel hingelegt, den habe ich mir jetzt noch nicht so genau angeschaut. Yasin Özcan, 19-jähriger Innenverteidiger aus der türkischen Liga, die haben geholt einen Ersatztorhüter, Marco Bissot, und dann sind ein paar Laien zurückgekehrt, müssen wir auch mal schauen, was da noch jeweils passiert. Einige Kaderleichen, in Anführungszeichen, ist ein blödes Wort, aber Coutinho, Moreno, Buendia, Dendonka und so. Und die sind aber zum Teil auch gleich schon wieder weitergegeben worden, wie eben Coutinho gleich weg an Vasco da Gama, Barnechea ein weiteres Mal verliehen, schade, hätte ich gerne sogar mal gesehen. Özcan im Übrigen auch gleich wieder weiter verliehen. Marcus Rashford natürlich nicht weiter verpflichtet. Marco Asensio, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nicht oder noch nicht weiter verpflichtet. Und bei Axel Disasi ist es das Gleiche. Also alles in allem würde ich mal behaupten, eine relativ ruhige Offseason, vielleicht sogar eine zu ruhige, das ist jetzt die Frage.
Ja, durch Financial Fairplay, wie heißt das, PSA, einfach große Probleme nach wie vor, da hieß es ja immer, sie haben Angst, dann sogar Spieler abgeben zu müssen, das ist jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich habe immer Angst, dass solche Teams dann immer was verlieren, dass die Spieler abgeben müssen, Beispiel war ja Douglas Luiz. Die Defensive war eine absolute Katastrophe letzte Saison, Uli, du hast ja letztens gesagt, wie viele Fehler da passiert sind, wie oft die mit dem ersten Schuss das Gegentor kassiert haben oder mit dem zweiten, das war eine absolute Katastrophe, das war für ein Unai Emery Team einfach bodenlos und das darf sich nicht wiederholen. Dazu haben sie es verhältnismäßig gut gemacht, Spieler verhältnismäßig teuer abzugeben und dann Leihspieler mit der gleichen Qualität zu holen. Jetzt ist das Ganze wieder so ein wenig also quasi wieder back to the roots. Einfach der Kader ist derselbe. Gesson, ich habe jetzt auch noch nicht so mega viel gehört, nur seine Statistiken sind jetzt nicht der Hammer. Also es ist kein Torjäger-Typ. Ich glaube, das kann man mal vorwegnehmen. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie es aussieht. Ich hoffe einfach, dass es eine turbulente Saison war, die ihresgleichen nicht mehr suchen wird, hoffentlich. Und damit ist das Thema vorbei, hoffe ich, weil die machen richtig Spaß, die machen richtig Freude und ich will, dass die erfolgreich sind, weil wie gesagt, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag die einfach und hoffe, dass keiner mehr geht. Das ist schon eine coole Truppe. Und ja, wie gesagt, ein paar Geschichten sind da drin, die hatten wir ja, die mir nicht so gut gefallen haben zuletzt, Defensive und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es ein Team, das mit Sicherheit auch da wieder um die Top 6 mitspielen wird. Ich glaube, dieses Jahr wird es aber nicht reichen.
Ja, also es, glaube ich, ist ja auch kein so großes Geheimnis, dass sich bei Watkins noch was tun könnte, dann müssten sie da entsprechend nochmal nachlegen. Vielleicht ist es auch so, dass einfach noch zu viel Wartestand im Moment angesagt ist. Auswärts waren sie viel zu schwach, da haben sie zu viel liegen lassen und du hast ja schon gesagt, wenn die Leihspieler nicht so, man kann es ja so oder so sehen, entweder sie haben es gut gemacht, hätten die aber nicht so eingeschlagen und ein bisschen gegen die Müdigkeit geholfen, die es natürlich einfach aufgrund der anstrengenden letzten Saisons gab, das wird ja aber nicht leichter mit Donnerstag, Sonntag, glaube ich, also das wäre schon fast ideal für die, wenn sie das halten, was sie haben. Ich sehe innerhalb des Kaders nicht unbedingt mehr so extreme Verbesserungspotenziale, weil natürlich die allermeisten jetzt in einem Alter sind, wo man nicht mehr so richtig viel erwarten kann oder darf, die jetzt noch Leistungsträger sind. Madsen hat hier und da mal was gegeben, das könnte sein. Onana wird sich sicherlich noch ein bisschen entwickeln, aber ich glaube, also Kamara kann gar nicht mehr sehr viel besser werden. Tielemans ist Ende 20 jetzt dann langsam, Morgan Rogers vielleicht noch, ja, von dem waren sie auch sicherlich ein bisschen stark abhängig. Aber ja, vorne drin fehlt mir dann deutlich an Qualität, wenn sich das da nicht ändern sollte. Und Watkins ist jetzt auch nicht derjenige, dem, das haben wir auch gelernt, Emery 100% vertraut hat. Schade, dass Duran nicht mehr da ist, aber der ist halt selber schuld an der ganzen Saga, weil das wäre, glaube ich, jetzt allerspätestens sein Jahr geworden. Da muss was passieren. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Sonst werden sie wahrscheinlich bestenfalls einen Contender für die Conference League und parallel
gibt es eben noch den
Wettbewerb. Ja, ich glaube auch, das wäre dann wahrscheinlich aber schon sogar in Ordnung für die, weil man muss es ja dann von oben her rechnen und es kann sein, dass da Teams dieses Jahr nicht so viel anbieten werden, wie sie es teilweise gemacht haben. Und es gibt ja auch, das ist ja auch immer so ein Thema gewesen, ich weiß gar nicht, ob man ihnen da nicht immer ein bisschen Unrecht getan hat, aber ich habe es mal wenigstens so aufgeschrieben. Sie waren ja mal eine ganze Zeit lang das Team, das den großen Teams richtig wehgetan hat. Das ist halt gar nicht mehr passiert, sondern mit Ausnahme nach der Länderspielpause im März, da hat es das nochmal gegeben, wo sie irgendwie ein bisschen fokussierter einfach schienen, nach dem Paris-Spiel wahrscheinlich, haben sie einfach in diesen Spielen zu fehleranfällig gewirkt, zu unkonzentriert gewirkt, Chancenverwertung war mitunter bodenlos in den großen Spielen, was ja eigentlich im Grunde immer die Sieggarantie war. Aber wo soll das jetzt herkommen, dass das sehr viel besser wird? Das sehe ich noch nicht, so dass ich in diesen Spielen, in denen sie stark unter Druck standen, inzwischen in der letzten Saison, in der Saison davor war es ganz anders, mir ein Minus hingemacht habe bei mir. Und ja, deswegen auch in der Luft sind sie nicht gut genug gewesen in der vergangenen Saison. Also ein bisschen zu soft auf der einen oder anderen Stelle, so dass ich auch sage, ich glaube Platz 6 wäre eigentlich ein Erfolg, wenn man ehrlich ist. Und dann halt mal schauen, was in der Europa League geht, weil das ist natürlich immer denkbar, dass da richtig viel geht unter Unai Emery. Oder wahrscheinlich sogar fast schon Voraussetzung, dass das so sein müsste.
Ja, genau. Jetzt wird spannend, glaube ich.
Jetzt wird's spannend. Ich habe gerade natürlich meine Übersicht weggetan, deswegen
Bournemouth.
Okay, danke. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja, genau. Der AFC Bournemouth, auch da muss ich jetzt einmal schnell weiterschalten, um zu sehen, was die letztes Jahr gemacht haben. Die sind am Ende immerhin Neunter geworden noch, haben aber extrem geflirtet mit europäischem Wettbewerb. Viertelfinale FA Cup, zweite Runde EFL Cup, aber wahrscheinlich unter all den Teams, die wir besprochen haben, das Team, bei dem aus ihrer Sicht nicht so gut, also außer in den Bilanzen, am meisten passiert ist. Im Sommer haben nämlich ganz schön was an Leistungsträgern verloren. Ich rufe mir auch da mal schnell die Übersicht auf, um euch da mitzunehmen.
Wahnsinn.
Die Zugänge, vielleicht fangen wir da, ne, fangen wir nicht an, wir fangen bei den Abgängen, ich glaube, das ist nur sinnvoll. Ilya Sabani, Paris Saint-Germain, relativ frisch fix geworden, 63 Millionen zwar verdient, aber in den Verteidiger 1 verloren, 62,5 Millionen Ausstiegsklausel verdient, bilanziell gesehen ein Riesenmove, aber in den Verteidiger Nummer 2 verloren an Real Madrid, Dienhausen. Dann Linksverteidiger, also drei Viertel der Viererkette, 46,9 Millionen, viel zu wenig aus meiner Sicht, an Liverpool verloren, Milos Kerkesh, Jane Anthony geschenkt, der ist bei Burnley geblieben, Mark Travers, Ersatztorhüter, auch das, glaube ich, noch relativ zu verschmerzen, Everton. Und es gibt ja noch die Dunkelziffer, dass wir nicht wissen, was eventuell sogar noch passiert, gibt wohl noch das ein oder andere Interesse am ein oder anderen. Kepa Arrizabalaga natürlich nicht weiter verpflichtet. Nummer 1 ist jetzt Giorgio Petrovic von Chelsea gekommen, 29 Millionen schwer. Adrien Truffert von Stade Rennes für die Linksverteidigung gekommen, 13,5 Millionen. Und dann haben sie noch ein paar Jungs hochgezogen und ein paar Leihrückkehrer. Einer darunter ist Romain Favre, den man ja, glaube ich, immer so geplant hat, den erstmal nochmal weiter zu verleihen, um ihn dann final einzubauen, und ein paar, Kopie ist das gleiche im Übrigen, von Lorient zurückgekommen aus der Ligue 2 allerdings, und dann ein paar, wo ich das Gefühl habe, da weiß man nicht genau, wie es weitergeht, also Phil Billing, Traoré, Max Ahrens, das sind sicherlich jetzt nicht die Spieler, die man direkt, Neto auch, die man direkt jetzt eingeplant hat. Mag sein, dass da mit tiefen Taschen noch was passiert, aber ich sag's schon, wie es ist, ich habe ein wenig Sorge um Bournemouth, und das muss man, glaube ich, auch haben, so wie die Dinge im Moment stehen, weil halt eben viel passiert ist.
Ja, also du hast drei von vier aus der Viererkette verloren. Ja, klar, natürlich das ist halt so, wie sagen wir immer, das ist dann the seeds of success. Also du wirst dafür bestraft, eigentlich so gut gewesen zu sein. Verlierst Sabani, verlierst Hausen, verlierst Kerkesh, das ist super traurig. Jetzt ist die Hoffnung, dass sie einfach die Scouten herausragend, jetzt ist die Hoffnung vielleicht, dass die wirklich jemanden finden, der das gleich gut macht, dass die Leute, die kommen, dass die es gleich gut machen, dass Iraolas System gleich wieder funktionieren wird für die bei denen, aber die müssen noch eine Menge machen, und das ist halt das Ding natürlich. Insgesamt tut es mir leid, dass die Spieler verloren haben, weil die haben die ja alle gemacht und geschaffen, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem, es ist, wie es ist, und ja, ich glaube, das sieht momentan jetzt erstmal so, wie es jetzt aussieht, nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde sagen, Rang 10, vielleicht sogar abwärts, wenn sich nichts tut. Es muss sich noch was tun, das ist klar. Und dann ist die Frage, was, wo, wie, weshalb, warum. Aber so bin ich jetzt, also wenn du dir den Kader jetzt mal anschaust, so wie er ist, hat das ja eher wieder mit Bournemouth aus den Aufstiegsregionen zu tun.
Ja.
Das hat nichts mit Premier League obere Hälfte zu tun. Da muss was passieren, das wissen sie aber, das wussten sie aber, und sie können solche Spieler auch nicht halten, das ist auch klar. Wenn Paris Saint-Germain der Champions League-Sieger anruft, dann ist Ilya Sabani weg. Wenn Real Madrid anruft, dann, und ist eine Ausstiegsklausel, dann ist Hausen weg. Kerkesh, Liverpool, wie du es gesagt hast, ist mir zu wenig, aber auch da, ich sage seit 2 Jahren, dass das der perfekte Mann für Liverpool wäre. Das haben wir schon seit 2 Jahren, sagen wir das. Und jetzt ist es passiert. Und war klar, dass der irgendwann auch mal gehen würde, das ist ja logisch, ein bisschen mehr hätte es sein dürfen, trotzdem ist es ja ein ordentlicher Transfer, gibt es jetzt nichts großartig zu kritisieren, du hast fast 2,5 Millionen Euro eingenommen insgesamt, deswegen, das ist für so ein Team herausragend, du hast ja Platzierungsgeld dann auch noch und bla und bla und bla, deswegen, du wirst da schon ein bisschen was ausgeben können, aber das muss halt jetzt passieren, und wahrscheinlich halt, das ist halt die Frage, kriegen sie es auf dem Niveau nochmal hin, oder müssen sie jetzt immer ein Regal drunter greifen? Erinnere dich mal damals an Southampton, als es bei denen war, die haben dann plötzlich gedacht, ja, sie müssen hyperkreativ werden, dann waren alle irgendwie, dann haben die alle nicht funktioniert, dann hast du zwar viel Geld ausgegeben, aber es klappt nicht mehr so, wie wenn du jetzt clever scoutest, dann kannst du das Gleiche nochmal erreichen, dann wirst du einfach die nächste Runde machen und die nächsten Spieler kreieren, die weit teuer verkauft werden kann, und du kannst richtig dich gesund fressen, das kann funktionieren. Es kann aber halt auch sein, dass du die falschen Spieler jetzt scoutest, die funktionieren überhaupt nicht oder funktionieren erst im dritten Jahr und du wirst 17. und dann ist das Thema vorbei. Das kann auch sein. Aber ich glaube, dass die klug genug sind, um zumindest so zu scouten, dass du halt irgendwie ja Rang 13 dann wirst oder so oder 10 oder wie auch immer.
Genau, das ist halt jetzt die realistische Einschätzung von dir. Ich glaube, Rang 10 ist zu hoch gegriffen. Ich würde die irgendwo im Klassement drunter haben. Also vielleicht gibt es sogar mal gerade zu Beginn der Saison Phasen, wo man denkt, oh, vielleicht rutschen die ganz unten mit rein, warum sie es nicht tun werden, der Typ hat den Namen Antonio Iraola. Ich glaube nämlich, dass das Gute ist für, also das Spielsystem von Bournemouth lebt ja in allererster Linie von Organisation gegen den Ball. Am Ball ist es nichts Besonderes. Und das ist natürlich leichter einzustudieren als Dinge am Ball. Und ich traue Iraola zu, dass er das wieder hinbekommt. Plus, meistens, in der Innenverteidigung ist das aber nicht der Fall, meistens haben sie ja schon für die Lösung gesorgt, noch bevor der Abgang passiert ist. Also Julio Soler ist ja schon ein klarer Vorgriff gewesen vergangene Saison auf den Abgang von Kerkesh. Truffert ist übrigens ein richtig guter Mann, also den habe ich bei Stade Rennes ein paar Mal gesehen letzte Saison, der gefällt mir schon ganz gut. Das wird auch relativ problemlos funktionieren. In der Innenverteidigung ist es halt jetzt nur noch Senesi und der ist ja eigentlich schon klar die Nummer 3 gewesen, alles gut, aber da muss auf alle Fälle noch richtig was passieren. Rechtsverteidiger, das fordern wir eigentlich eh schon die ganze Zeit. Sie haben teilweise auch schon auf anderen Positionen vorgegriffen. Man kann sich schon noch irgendwie reinsingen lassen, dass der ein oder andere, also wenn Tyler Adams mal endlich gesund bleibt, glaube ich, kann das schon richtig gut funktionieren. Von Alex Scott muss auf jeden Fall noch ein Schritt kommen. Kann ich mir vorstellen, dass das passieren wird. Mal sehen, was mit Ouattara, da gibt es ja noch Interesse von anderen Vereinen passiert, was mit Semenyo vor allen Dingen passiert. Das war ja auch einer, den Arsenal zum Beispiel nochmal ins Auge gefasst hat. Was ist mit Sinisterra? Wie kommt Favre da rein? Kann Kroupi der sein, für den sie ihn gehalten haben? Macht Evan Nilsson vielleicht sogar noch einen Schritt? Also sie haben ja schon teilweise Lösungen angeboten, von denen sie wussten, dass sie halt eine oder zwei Saisons weg sind. Ich würde jetzt ein bisschen darauf ankommen, wie haben sie auf dem Transfermarkt wieder vorgearbeitet? Wir haben aber in den letzten Jahren ehrlicherweise auch gelernt, dass sie eigentlich ganz oft reagiert haben und gar nicht so viel und so stark in der, also was jetzt so die Anzahl betrifft an Transfers, wie wir es uns gedacht haben. Das ist ja das Erstaunliche. Daher, also wenn es ganz blöd läuft, dann haben wir bis Oktober einfach so ein eher negatives Ding und dann sind die vielleicht 16., 17., dann wechselt irgendwo in Spanien oder etwas über ihnen in der Tabelle in England jemand den Trainer oder in Dortmund oder was weiß ich und dann kommt ein Anruf für Antonio Iraola und dann sagt er, wisst ihr was, das Leben ist zu kurz, jetzt die nächste Mannschaft aufzubauen, die mir im Sommer zerpflückt wird, ich bin da mal weg und dann könnte es sein, dass es richtig hässlich läuft. Das ist die schlimmste Sorge, die ich habe, die beste wäre, dass halt Leute wieder Schritte machen und dann so Saisons spielen wie Kluivert letztes Jahr, von der wir dachten, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass er sie spielt, wie Semenyo letztes Jahr, wo dann plötzlich Dinge funktionieren, dass Evan Nilsson gesund bleibt, der hätte, glaube ich, 2,5 Monate oder so gefehlt, dass, was weiß ich, Chris Matham der wird, von dem wir mal dachten, dass er sein kann mit 20 Jahren oder so. Giorgio Petrovic, den finde ich sogar gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und der gehört dir jetzt auch, finde ich eigentlich ganz, ganz sexy, die Variante. Aber es ist schon viel, was da rausgerissen worden ist aus diesem Team. Viel Intensität übrigens auch. Und deswegen habe ich Sorge. Also ich glaube nicht Abstieg, das wäre jetzt too much, weil da sitzt halt einfach Antonio Iraola. Aber wenn der geht, weiß ich auch nicht, ob es nicht vielleicht eine Dynamik geben könnte, die sie unten reinspielt. So sage ich irgendwas mit 12 bis 15 am Ende. Aber nicht mehr Europa. Das ist, und da waren sie ja in der Nähe. Das ist halt ein bisschen schade für Bournemouth. Aber gut.
Next one. Brentford Football Club.
Ja, jetzt wird es nämlich richtig lustig. die haben logischerweise in allererster Linie, also die Kennzahlen vom letzten Jahr, damit ihr auch da mit dabei seid, richtig gute Saison gespielt, kann man glaube ich so festhalten, wieder drin geblieben, was ja auch schon mal was ist, 10. geworden, sogar ein Viertelfinale bestritten im EFL Cup, aber natürlich, und das ist das Thema des Sommers gewesen bei Brentford, Thomas Frank in Richtung Tottenham verloren und einen Trainer verpflichtet, den, also wenn ihr viel Fernsehen geguckt habt in England, dann kennt ihr ihn vielleicht, ansonsten wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, ihr habt hier mal reingehört, denn wir haben, glaube ich, in einer Folge mal über den ehemaligen Standard-Coach gesprochen, der auch erst seit einem Jahr da war und jetzt Cheftrainer ist, Keith Andrews, bei seiner ersten Stelle als Cheftrainer. Brentford bleibt sich also in einer Sache treu, sie machen die Dinge so, wie man sie nicht erwartet. Ganz kurz noch die Transfers, damit ihr auch die habt, das ist nämlich ein weiterer Punkt, den wir unbedingt brauchen, um das Ganze zu besprechen. Final aufgelöst, der BMW-Sturm, Mbeumo für 75 Millionen zu Manchester United. Auf finanzieller Seite herzlichen Glückwunsch, aber puh. Christian Nørgaard, 11,6 Millionen zu Arsenal. Ich wiederhole das puh. Mark Flecken, 11 Millionen zu Bayer Leverkusen. Und dann ist noch gegangen Ben Mee, nicht mehr da. Und der Rest ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Josh Da Silva, okay, Zweitliga-Aufstiegsheld. Also zum ersten Mal so ein bisschen Kaderbewegungen drin seit dem Aufstieg von Bournemouth vor 4 Jahren. Auf der Zugangsseite Anthony Milambo von Feyenoord fürs offensive Mittelfeld. Keller als Ersatz von Flecken als Nummer 1 von Liverpool gekommen für 14,8 Millionen. Jordan Henderson ablösefrei von Ajax Amsterdam, allerdings 35 inzwischen. Und dann die feste Verpflichtung von Coyote, dann die Rückkehr von Frank Onyeka, Mats Rösliff, jeweils aus der Bundesliga, Jaden Migoma von Preston North End geschenkt. Der große Talking Point ist logischerweise Thomas Frank weg, Keith Andrews da. Wie sind da deine Gedanken dazu?
Ja, also null Erfahrung, also das ist ja wirklich schon krass, aber nochmal, es geht bei Brentford halt einfach viel um Daten und um andere Dinge, das ist so. Ich muss sagen, wenn ich allein schon mal drauf schaue, Bemo tut mir weh, weil der war halt einfach, glaube ich, perfekt für dieses System. Da bin ich erstmal gespannt, ob er es bei United auch kann, aber der wird fehlen.
Und ab Vissar dann, wenn ich den kurz unterbrechen darf, Vissar wollte wohl weg und es ist nicht ausgeschlossen, dass er noch geht. Also vielleicht müssen wir es sogar noch erschweren.
Ja, dann Nörgaard hast du verloren, das ist der Kapitän, das war das Zentrum. Ich glaube, den kannst du mit Henderson schon irgendwie auffangen. Das ist ja vielleicht sogar noch irgendwie ein Ticken besser in der Spitze, aber das ist okay. Ich mag Coyote, ich mag, dass Keller jetzt mal die Nummer 1 beim Team ist, ich mag das alles. Nur insgesamt hast du halt sehr, sehr viele junge Spieler geholt und halt schon ein Profil verloren. Das ist jetzt, irgendwann ist es so, wenn du in der Spitze halt ständig was verlierst, dann wirst du halt nicht besser, sondern du wirst halt maximal gleich bleiben. Ich glaube, das ist auch da jetzt eher wieder so um Tabellenplatz 13, 14 geht in dieser Saison, vielleicht sogar weiter runter, ehrlich gesagt, weil ich, was ist denn, wenn, also vielleicht sogar bis 16 oder wie auch immer 17, was ist denn, wenn Keith Andrews überhaupt nicht funktioniert und du die ersten 10 Spiele einfach mal abschenkst, in Anführungszeichen, dann stehst du halt da und hast schon mal ein Dreiviertel oder hast nur ein Dreivierteljahr vor dir, in dem du dann alles aufholen darfst. Und das ist die große Frage. Es ist mir zu viel Gamble, ich verstehe es, die sind sehr, sehr mutig, das ist das Ziel dieses Vereins, das ist die Identität dieses Vereins, nur, das hatte ich letztens bei einer Mannschaft erst gesagt, irgendwann überdrehst du die Schraube und dann wird es gefährlich. Ja, dass du gute Spieler abgeben musst, das ist das Los dieser Mannschaft, das ist ja das Los vieler Clubs, haben wir gerade auch vorher bei Bournemouth gehabt, die kommen dann plötzlich alle aus allen Löchern und ballern dich zu mit Geld, das ist so, nur wenn du dann halt sagst, na gut, wir lassen einen gestandenen Spieler wie Brian Mbeumo gehen und holen dafür mit Milambo einen, keine Ahnung, ja, den keiner auf dem Zettel hat, und der natürlich auch erstmal ein Dreivierteljahr braucht, um sich in der Premier League dann einzufinden, dann hast du halt schon mal eine Diskrepanz. Und das, glaube ich, ist ja auf vielen Positionen, das ist ja selbst auf der Trainerposition so. Deswegen wird das gefährlich werden, glaube ich. Und das wird sich, wenn es jetzt so weitergeht, irgendwann mal, glaube ich, werden die nicht mehr so davon kommen. Aber das sagen wir schon seit Jahren und sie tun es dann doch wieder. Deswegen, aber trotzdem ist es sehr, sehr gefährlich.
Ja, die Ausführung war eigentlich jetzt in den letzten beiden Saisonvorschauen, glaube ich, jeweils die gleiche. Und dann kam das Komma, aber Doppelpunkt Thomas Frank. Aber der ist halt nicht mehr da. Und ich glaube, Keith Andrews ist jemand, von dem man sagt, dass er, und deshalb hat er den Job auch bekommen, relativ schnell verstanden hat, worum es geht in Brentford und die Art und Weise seines Seins sehr, sehr positiv sein soll. Also man hat sogar mal über Thomas Frank, das habe ich in einem Artikel irgendwo gelesen aus Irland, man hat sogar mal über Thomas Frank gesagt, er war eigentlich, als er damals Co-Trainer war, sowas wie der Keith Andrews damals, weil Keith Andrews als Co-Trainer so ähnlich ist wie, hat er ein paar Wochen lang bei Kenny in der irischen Nationalmannschaft mitgemacht und so, weil der damals als Co-Trainer so eine positive Erscheinung war, wie es eben Frank seinerzeit war, sodass er den Job bekommen hat bei Brentford. Aber man darf, glaube ich, nie unterschätzen, welch guter Kommunikator Thomas Frank einfach war, welch einnehmende Persönlichkeit, welch vereinende Persönlichkeit er war. Und das möchte ich erstmal sehen, ob Keith Andrews einfach komplett ohne irgendeine Vorerfahrung, wie er das bei dem Premier League Club macht. Sicherlich nicht der meistbeachtete, das ist klar, wahrscheinlich sogar der am wenigsten beachtete, möglich. Und trotzdem möchte ich es sehen. Und klar, kann man jetzt sagen, Igor Thiago war eigentlich verletzt, komplett. Die beiden Außenverteidiger waren komplett verletzt. Letzte Saison, gut. Nathan Collins hat einen Schritt gemacht. Vielleicht findet sich da auch nochmal jemand innerhalb des Kaders, der einen Schritt macht. Jamal Jok hat einen gemacht. Darmstadt war Wahnsinn in der letzten Saison. Hat mir super, super gefallen. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden. Schade. Riesenschritt gemacht. Keine Frage. Aber wenn Vissar auch noch gehen sollte, dann wären die beiden raus, die es gerissen haben. Es gibt zwei Spieler, die mehr Torbeteiligungen hatten als Mbeumo. Und das sind Salah und Isak. Und die gehen halt, wenn sie gehen würden, für jenseits 150 Millionen. Ja. Und Mbeumo 75, das ist viel Geld. Zum ersten Mal haben sie wirklich, also jetzt haben sie Tony verloren vergangenen Sommer, jetzt Mbeumo, die beiden jeweils wichtigsten. Letztes Jahr hat es keine, also das haben sie gut gelesen, hat keinen Unterschied gemacht, weil es eben nicht Tony war, der die Offensive war, sondern Mbeumo. Das haben wir auch hier mehrfach so rausgehauen. Ist auch so geblieben, aber der ist jetzt weg und ich sehe keinen. Und ich meine auch, da ist Wissa inbegriffen, ich sehe keinen, der dir irgendwas einfach so machen kann. Vielleicht kann das nochmal Fabio Carvalho sein, vielleicht, das bezweifle ich allerdings auch inzwischen relativ stark. Ich habe Sorge, dass Jordan Henderson, wie soll man sagen, das gleiche, die gleiche Körperlichkeit mitbringt wie Nurgar. Ja, er ist sicherlich ähnlich intelligent und ist auch vom Führungsanspruch her und so alles gut. Man muss auch dazu sagen, sie haben einen Investor oder Investitionen reingeholt, so wie es Benham ja schon seit 2 Jahren vorgehabt hat. Das heißt, da ist zusätzliches Geld drin. Sie könnten potenziell vielleicht sogar nochmal was machen. Sind ja an Kalimu Endo offenbar noch dran. An Dango Ouattara, das haben wir gerade bei Bournemouth schon mal kurz besprochen. Sollte zum Beispiel Johan Wissa noch gehen. Ansonsten scheinen sie wohl gar nicht mehr so viel machen zu wollen. Kurzum, vielleicht tue ich Keith Andrews komplett unrecht und wir sitzen hier im Oktober und sagen, ja, sag mal, die haben es genauso gemacht wie immer, nämlich einfach alles anders und das war perfekt. Ich habe trotzdem Sorge um Brentford. Ich sag's wie es ist. Ich habe, also die, am Ende, das ist so ein kleiner Spoiler, könnte es laufen wie in den letzten beiden Spielzeiten. Damit wisst ihr schon, was ich meine. Aber also Brentford hat schon teilweise, die waren ja immer so ein streaky Team. Die haben ihre Phasen gehabt, sowohl positiv als auch negativ. Letztes Jahr haben die positiven überwogen, aber sie waren zunächst super heimstark, dann super heimschwach und andersrum. Und wenn es einfach 5, 6 Ergebnisse weniger wären, dann könnte es sein, dass du unten mit reingerätst. Dann wird logischerweise der Fokus auf den nicht erfahrenen Trainer gelegt. Demgegenüber steht halt eine wahnsinnig gute Führung. Ich habe aber Angst. Ich habe einfach weiterhin Angst um Brentford und ich glaube, dass die bleiben wahrscheinlich gerade so über dem Strich. Das wäre jetzt meine Prognose.
Sehe ich auch so.
Aber halt auch nur, weil die anderen ein bisschen schwächer sind, ein bisschen schwieriger sind. Dann kommen wir zum Team.
Brighton.
Genau, Brighton, Hove, Albion. Habe ich noch gar nicht gesehen in der Preseason, muss ich sagen. Letztes Jahr 8. geworden, FA Cup Viertelfinale, EFL Cup Runde 4 und wahrscheinlich aber, also jetzt mal Platz 8 ist ja schon sehr, sehr ordentlich, aber irgendwie vom Gefühl her wahrscheinlich sogar noch besser geendet haben, als dass der Tabellenplatz aussagt, nämlich eigentlich an sich eins der positivsten Teams gewesen unter Fabian Hürzeler, der jetzt in seine zweite Saison geht. Könnten wir wahrscheinlich auch schon mal davon ausgehen, dass das eher noch mal ein bisschen besser wird. Schauen wir mal, was so passiert ist bei Brighton. Sie haben geholt Kostulas, super interessanter Mann, teuerster Verkauf der griechischen Liga-Geschichte, 18 Jahre jung, 35 Millionen, da haben sie also die halbe griechische Zukunft schon mal bei sich. Maxim de Kuyper, 20 Millionen vom Club Brügge, Tom Watson von Sunderland, Diego Coppola, Ballplaying Defender von Hellas Verona aus der Serie A, da habe ich gestern nochmal mit Christian Bernhard lang drüber geredet, ob er mir da was dazu sagen kann. Dann haben sie Do Jung Yoon geholt aus der K1 aus Südkorea, Olivier Boscali, ablösefrei, das wusste man ja schon von PSV Eindhoven, ebenfalls Ballplaying-Defender, James Beadle zurück, U21 Europameister, und dann haben
aber weg,
sie...
Aber schon wieder weg.
Aber schon wieder weg, genau, dann haben sie Tsimas, der gehörte ihnen ja streng genommen schon, aber haben sie jetzt im Kader, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, und einige Leihrückkehrer auf der Abgangsseite, vor allen Dingen natürlich zu vermelden, João Pedro Richtung Chelsea, Adingra zu Sunderland, Estupiñán, tut richtig weh, glaube ich, zu AC Mailand, erstaunlicherweise Valentin Barco zu Strasbourg, da hätte ich gedacht, dass man noch ein bisschen was macht, Evan Ferguson, steht schon mal ganz gut aus bei der Roma in der Preseason, ist dahin gegangen, Ketil Skerpen zu Saint-Gilloise und dann eben noch diverse Leihspieler, Cashin, von dem man offensichtlich nicht überzeugt ist und eben James Beadle sind wahrscheinlich die noch bekanntesten. Osman müssen wir vielleicht noch nennen, zu Osea.
Ja, jetzt wird spannend. Also es ist natürlich, also du hast mit João Pedro jemanden verloren, der bei Chelsea schon richtig aufgezeigt hat. Adinga, finde ich, kann man verkraften, weil das ist also ein Frequenzspieler, der kommt halt über Anlaufen, Laufen, aber es ist also für mich null effizient. Estupiñán ist halt ständig verletzt. Ferguson verliehen. Das ist okay. Also die Abgangsseite finde ich jetzt ist okay, weil du, glaube ich, das schon irgendwie hinbekommen kannst. Und ich glaube, so ein Tsimas oder eben, wie du es gesagt hast, so ein Kostulas, die können das schon irgendwie hinkriegen. Es ist halt einfach, wenn man drauf blickt, 18, 24, 19, 21, 18. Boskali ist ja der Einzige, der einigermaßen Alter hat. Das ist halt einfach alles sehr, sehr jung. Und jung war es ja letztes Jahr schon. Und es wird nochmal jünger und du hast einen jungen Trainer. Also ich sehe halt in erster Linie mal, pardon, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich es formuliere. Ich sehe sehr viel Potenzial. Ich sehe, dass auf diesen Punkt Gewinn, auf den Punkt Erlös sehr, sehr viel Wert gelegt wird. Ich glaube, darauf wird alles hier gerade abgestimmt, dass du Spieler holst, die du teuer verkaufen kannst und dass der sportliche, die Platzierung erst einmal zweitrangig ist. So wirkt es auf mich. Heißt nicht, dass Fabian Hürzeler das sieht, wenn wir den kennen, der, glaube ich, sieht das ganz anders, aber man sieht es schon, dass einfach der erste Impuls mal ist zu sagen, hey, wir sind gerade ein bisschen geil drauf, Dinge, die wir erschaffen haben oder Werte, die wir geschaffen haben, dann auch einzulösen. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil das kann auch in die Hose gehen. Wer garantiert dir, dass diese 18-Jährigen dich da immer rausholen? Ich sage jetzt nicht, dass die abstürzen werden, um Gottes Willen, nur es ist gefährlich. Und das ist halt immer die Geschichte. Wir haben es ja gesehen, die waren letztes Jahr schon teilweise ein bisschen naiv, in Anführungszeichen. Und das kann es auch wieder werden. Ich glaube trotzdem, dass die Qualität reichen wird. Das wird wahrscheinlich um Rang 8, Rang 10 gehen. Nur du musst halt schon aufpassen und du musst halt schon auch das alles so hinbekommen, dass es funktioniert. Es ist schon sehr, sehr jung. Und wie gesagt, wer sagt dir, was ist, wenn die da mal ganz unten reingeraten, weil die ersten 5 Spiele mal vergeigen, theoretisch. Ob diese Mannschaft dich da rausziehen kann in dem Alter, das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, dafür ist das System zu gut, dafür ist die Qualität insgesamt zu gut, die Breite ist da, aber es ist am Ende des Tages schon gefährlich, sagen wir es mal so. Oder ich würde mal ganz gern sehen, dass die auch mal Statement-Transfers machen und nicht nur Junge holen. Das würde ich einmal ganz gern mal sehen. Klar, dann würden alle sagen, jetzt haben sie sich verloren und so weiter und so fort. Nur auch da wieder, ich habe halt irgendwann mal Angst, dass sie die Schraube auch da überdrehen.
Ja, gut möglich. In der letzten Saison haben sie ja ihre Punkte eigentlich immer verloren gegen die Kleinen. Haben sie teilweise Dinge fabriziert, die nicht erklärbar waren und geholt gegen die Großen. Und natürlich können wir jetzt sagen, okay, das könnte sich einfach auch zur Mitte normalisieren. Sollten aber die Siege gegen zum Beispiel Manchester City und so wegfallen, dann bist du relativ schnell raus aus der Top-Tabellenhälfte. Ich glaube aber auch, irgendwie habe ich das Gefühl, für Brighton ist alles zwischen Platz 8 und 13 völlig in Ordnung. Hauptsache, es geht halt weiter auf der einen oder anderen Seite. Und das wird die Aufgabe sein von Hürzeler. Das ist nicht irgendwie win now, sondern das ist Spieler weiterentwickeln und damit richtig Geld verdienen. Es wird viel spekuliert in England, weil sie haben natürlich jetzt viel auf der Innenverteidigerposition gemacht, auf der sie zuvor relativ schwach besetzt waren, also was Zahlen betrifft, weil ja auch Igor hat eine ganz lange Zeit gefehlt hat, dass sie in Richtung Dreierkette gehen, was super passen würde zu De Kuyper, zu Ferdi vor allen Dingen, wenn der wieder gesund ist. Es gibt aber auch noch Gerüchte und das würde dann das, was du gesagt hast, weiter ausführen, dass Carlos Baleba vielleicht noch geht, United zwar großes Interesse haben und vielleicht sogar auch noch Kaoru Mitoma, der eigentlich schon der Älteste ist in dem, also außer Milner, klar, aber Mitoma ist, glaube ich, sonst der Älteste. Ja, und Welbeck, okay, gut. Ja, und dann hast du halt vorne drin zwei Teenager-Griechen, die nicht mal im Ansatz auf dem Niveau gespielt haben. Leute, die Schritte machen werden. Also Gruda wird definitiv eine bessere zweite Saison spielen, als es die erste gewesen ist. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ich glaube, dass Rüter nochmal einen Schritt machen wird. Minté wird hoffentlich irgendwann mal etwas intelligenter als Fußballer, sodass das mit seinem wahnsinnigen Tempo gepaart natürlich eine richtige Waffe werden müsste. Inter Miamis Diego Gomez hat mir richtig gut gefallen, wenn er gespielt hat. Hinschelwood, glaube ich, kann man sich auch nochmal ein bisschen was erwarten. Von Van Hecke erwarte ich mir sogar nochmal einen Schritt. Sie haben in Verbrücken einen richtig guten Torhüter, der aber natürlich auch noch teilweise sein Alter gezeigt hat. Wahrscheinlich wird es mit das ansehnlichste belanglose Team der Liga werden. Also die werden weder mit dem einen noch mit dem anderen irgendwas zu tun haben, behaupte ich.
Genau. Ich hoffe, dass das haben wir letztes Jahr gehabt. Hürzeler, glaube ich, hat gelernt, dass eben nur wir gehen all in, dass es nicht funktioniert, sondern dass, glaube ich, er in seinem Kopf auch die Balance ein bisschen finden muss. Dann glaube ich, das ist der Schritt, glaube ich, wenn das geschehen ist und das, glaube ich, ist geschehen, das ist, glaube ich, das, wo Brighton am meisten davon zehren kann, dass da jetzt ein Trainer sitzt, der weiß alles, der ist ja nicht dumm, sondern ganz im Gegenteil, ist einer der cleversten Trainer überhaupt und, glaube ich, ein absolutes Arbeitstier, ein brillanter Trainer. Und wenn der wirklich dann auch die Liga mehr verstanden hat, was ganz normal ist, nochmal keine Kritik, um Gottes Willen, dann erwarte ich mir da einen großen Schritt in seinem Kopf. Und wenn das geschehen ist, dann würde die Mannschaft mehr mitziehen und dann wird es, oder noch mehr mitziehen und dann kann es was geben. Nur insgesamt nochmal, halt, es ist halt einfach sehr, sehr jung. Du hast auf allen Positionen gefühlt drei Spieler, aber die sind halt alle unter 21. Und das ist halt, wir wissen ja, da ist eine Leistungsstreuung da. Und das ist halt die große Gefahr, wenn du alle irgendwann mal abgibst. Und so ein Joao Pedro ist ja selbst zum Beispiel noch ein Junger gewesen. Und was ist denn, wenn der Nachfolger halt nicht gleich ein Joao Pedro sein kann? Der hat ja jetzt einen Schritt gemacht zum Beispiel. Das ist halt die Aufgabe, die es dann gibt. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes, also es ist ja insgesamt, nochmal, ich sag das immer wieder, wenn Leute über Besitzer schimpfen, ja, und Besitzer und Owner, das ist alles eine Katastrophe und das geht nicht und das ist alles Mist. Schaut euch Brighton an, die waren ein Drittligateam. Dann kam Tony Bloom und die sind mittlerweile eins der heißesten Teams überhaupt. Die Rendite ist geisteskrank. Und deswegen, das ist eins der besten, das ist wahrscheinlich der bestgeführte Verein, Pound for Pound, was weiß ich, auf der ganzen Welt. Das ist ein kleines Dörfchen, in Anführungszeichen, ja, so kleines Sau wieder nicht, aber das ist es ist jetzt nicht unbedingt Premier League Elite, also England Elite, was so die Größe der Stadt betrifft, und die machen da richtig was draus und es ist fast alles komplett durchdacht und alles komplett genial und das ist einfach super. Ja, klar, vielleicht ist es manchmal ein bisschen over the top, aber dazu kann man ja auch nicht viel sagen, wenn sie am Ende Achter werden. Also insofern ist das total in Ordnung. Wer hätte gedacht, dass Brighton irgendwann mal im Rang 8 mitspielen würde? Die waren eins der langweiligsten Teams, bevor dort eben dann dieser Umbruch gestartet ist. Da waren sie einfach nur eins von vielen Teams. Jetzt haben sie eine eigene Identität und zwar eine der erotischsten der Liga, würde ich sagen.
Kurze Zusatzfrage. Die drei Personalien, für die sich Chelsea im Verlauf dieser Saison interessieren wird?
Ja. Das ist die ganz große, also Baleba ist eigentlich fast unmöglich, dass sie es noch nicht getan haben. Das hätte ich fast gewettet, dass sie es tun würden. Und dann ist halt die Frage, ja.
Fabian Hürzeler?
Ganz gut schauen. Fabian Hürzeler vielleicht irgendwann mal, das kann sein, ja, kann schon sein. Rütter kann ich mir vorstellen.
Ich auch, genau.
Dass die den irgendwann mal gut finden.
Und Kostas.
Und Van Hecke aber auch. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, möglich wär's.
Verbrücken wäre ja... Eigentlich auch.
Ja, gemalt. Klar, sie brauchen ja noch einen Torhüter, weil da haben sie ja nicht genügend unter Vertrag. Sorry an alle Chelsea-Fans, sorry. So böse ist es nicht gemeint, aber ist ja kein großes Geheimnis und es sagt ja auch nur, dass beide Vereine ihr Handwerk verstehen, weil die einen halt wissen, wie es geht und die anderen dann zu den richtigen Orten schauen. Das hat ja nicht so schlecht funktioniert. Vor allen Dingen hinter den Kulissen, muss man ja sagen, hat es nicht so schlecht funktioniert. Dann kommen wir zum, ich glaube, ersten Aufsteiger, oder? Den wir haben. Im FC Burnley Zweiter geworden, vergangene Saison in der Championship, mit Scott Parker erneut aufgestiegen, wie eigentlich immer, wenn sie unten waren, auch eine rekordverdächtige Saison gespielt, allerdings diesmal weit weniger offensiv als unter Vincent Kompany, sehr defensiv, 16 Gegentore in 46 Spielen ist unerhört, also es ist Wahnsinn und das ist wahrscheinlich auch zeitgleich die Hoffnung, auf die sie eine Premier League Saison Nummer 2 aufbauen werden, weil hands down über alles andere wird es nicht funktionieren. Bei Burnley ist natürlich auch ein bisschen was passiert. Auf der Transferseite, wahrscheinlich werden die allerwenigsten die Championship letzte Saison auf dem Schirm gehabt haben. Nichtsdestotrotz ist einiges passiert. Sie haben verpflichtet Lesley Ogochukwu vom FC Chelsea, fest im Übrigen, für 28,7 Millionen. Armando Breuer, FC Chelsea, 23 Millionen. Mal sehen, ob er gesund bleibt. Chauna von Lazio Rom, der mir echt da ganz gut gefallen hat. 15,5 Millionen. Bashir Humphreys fest verpflichtet von Chelsea. Marcus Edwards fest verpflichtet von Sporting, war schon ausgeliehen. Jane Anthony fest verpflichtet, Bournemouth. Dann haben sie verpflichtet Hartmann, Linksverteidiger von Feyenoord. Sian Fleming von Millwall fest verpflichtet. Brun Larsen wieder mal bei einem seiner Ex-Clubs gelandet. Der Typ ist ein Phänomen für mich. 4 Millionen vom VfB Stuttgart. Max Weiß, Karlsruhe SC, als potenziell sogar Nummer 1 dann nächste Saison, wenn wir nämlich bei den Abgängen gleich drauf kommen. 4 Millionen. Axel Tuanzebe, ablösefrei von Ipswich und vielleicht sogar das erstaunlichste, Kyle Walker von Milan-Manchester City, fest verpflichtet, gehört ihnen Martin Dubravka als Ersatzmann und ein paar Rückkehrer in Sachen Laien. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz mal schauen auf die Abgangsseite. Da ist nämlich was Böses passiert aus der Sicht von Burnley, der mit Abstand beste Torhüter der Championship, James Trafford, zu Manchester City gegangen, Massengo zu Augsburg geschenkt, Egan Riley ablösefrei verloren an Olympique Marseille. Das tut richtig weh und vor allen Dingen Josh Brownhill, den Top-Torschützen der vergangenen Saison, riesen Spielzeit gehabt. hat noch keinen neuen Verein, ist aber in jedem Fall nicht weiter bei Burnley. Das tut natürlich super, super weh. Ich habe es schon mal ganz kurz gesagt, es wird anders werden als die letzte Saison, die sie in der Premier League verbracht haben, wo sie unter Vincent Kompany, waren sie unterhaltsam? Eigentlich nicht, eigentlich waren sie nur bumswild, aber zumindest offen und jung und offensiv. Das wird diesmal anders sein. Sie sind jung, aber sie sind halt geschlossen. Und jetzt ist die Frage, ob da irgendwas an Qualität für dich aufblitzt, von dem du dich erweichen lässt, dass du sagen würdest, ja, die haben eine ernsthafte Chance auf den Klassenerhalt. Ich sag's nämlich vorneweg, ich glaube das nicht.
Ja, das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Also ich tippe, dass die da auch unten bleiben werden. Aber man muss schon sagen, es ist eigentlich, also wenn man es mal mit Ipswich zum Beispiel vergleicht oder mit Luton, ja, so war, wenn die das so hinbekommen von der Einstellung her, aber mit der Substanz, die ein bisschen mehr ja da ist als bei diesen Clubs, dann kann es was geben. Das ist die einzige Chance, die sie haben, da hast du komplett recht, das ist die einzige Chance, die sie haben, dass sie geschlossen sind, dass sie eklig sind, dass sie einfach zu null bleiben und halt irgendwie, wie damals unter Sean Dyche, den ein oder anderen 1:1 Punkt mitnehmen. Das ist die einzige Chance, die sie haben. Ansonsten geht das gnadenlos wieder runter, weil die Qualität ist nicht da. Das muss man sagen. Und das ist ja, wir sehen ja immer mehr. Ich glaube, ich habe es letztens rausgeschrieben, in den letzten 3 oder 4 Jahren ging es sofort wieder runter für mindestens einen Aufsteiger. Und in den letzten Jahren sogar, in den letzten beiden Jahren sogar alle 3 runter. Das ist sehr, sehr gefährlich in der momentanigen Zeit, weil einfach die Schraube einfach so weit auseinander geht, dass man sagen muss, okay, das wird schwierig. Und das wird es dieses Jahr auch wieder werden. Nur ich muss ehrlich sagen, ich bin diese Saison ein wenig positiver gestimmt als letzte Saison, als beim letzten Mal, weil unter Kompany dieses, wir wollen 80% Ballbesitz haben und wir werden mitspielen, das sieht am Anfang gut aus und irgendwann kriegst du die Hucke voll und dann kannst du nicht einmal mehr das machen, weil du ja irgendwann einfach mal sagen musst, okay, das wird nicht funktionieren, wir müssen jetzt abkehren. Und dann sagen alle, er ist eingebrochen. Und das wird's bei Scott Parker nicht geben. Die werden nicht einbrechen. Sondern, weil er hat einfach auch keinen Plan. Das wird einfach gegen den Ball sein. Es wird verbund sein. Es wird eklig werden. Und die einzige Chance, die sie haben, ist eben nicht auf die Hucke zu bekommen, sondern halt vielleicht die Spiele vielleicht mit einem 1:1 zu beenden. Und dann haben sie eine Chance. Das ist die einzige Chance, die sie haben. Ich finde die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, verhältnismäßig Premier League-like und clever. Und das kann funktionieren. Deswegen, ich bin gar nicht so negativ wie zuletzt, weil ich finde, dass zumindest mal ein realistischerer Plan und eine realistischere Sichtweise herrscht. Nämlich, wir brauchen hier nicht mitspielen.
Ja, das stimmt, das wird es nicht geben unter Scott Parker, zum 3. Mal im Übrigen aufgestiegen, auch krass, aber in der Premier League eigentlich immer gnadenlos verprügelt worden. Du hast das 9-0, glaube ich, damals gemacht, das war es ja dann für ihn bei Bournemouth, ja. Und die Dinge haben sich seither für Bournemouth ganz gut entwickelt, ist jetzt natürlich ein bisschen böse, aber also die haben immer noch diese Flügelstürmerbatterie, irgendwelche jungen Leute, von denen man überall irgendwie ansatzweise irgendwas sieht. Und ja, okay, aber mir hat halt auch so am Ende die Athletik, so die, also gar nicht die Schnelligkeit oder so oder Tempo, das war alles okay, aber die Wehrhaftigkeit gefehlt. Das glaube ich auch nicht bei Marcus Edwards. Das ist eigentlich, der ist so minimal oberhalb der Grasnarbe gebaut. Der ist auch jemand, von dem man gesagt hat bei Sporting, naja, die Einstellung, das geht so, wenn es läuft, ja, wenn nicht, dann nein. Das sind natürlich miserable Voraussetzungen. Kyle Walker
ist schon cool, ja, genau.
Ja, aber ist halt 35 inzwischen. Bei Milan war es echt komisch, schwach. Das ist ja auch jemand, von dem man auf der einen Seite immer gesprochen hat, als Führungsspieler, auf der anderen Seite hat sich den Guardiola auch überdurchschnittlich oft gekauft. Bin sehr gespannt, der wollte wohl in der Region bleiben. Aber auch ganz strange, ehemaliger Mannschaftskollege von Scott Parker. Estef, von dem schwärmen sie alle, dass das ein richtig guter sein kann. Der wird aber da nicht über den Winter hinaus spielen, das kann ich mir schwer vorstellen. Wenn er wirklich das ist, für was man ihn hält, pro Jahr ist halt die große Frage, kann der gesund bleiben oder nicht. Bei Lyle Foster leider ja auch, ne? Von dessen Problemen mentaler Gesundheit wissen wir ja auch, kann der auch gesund bleiben oder nicht. Auch körperlich, also jetzt gar nicht mal nur mental, sondern kann der gesund bleiben. I don't know. Also wenn ich ehrlich bin, ist das Absteiger Nummer 1 für mich. Weil bei Sunderland kann ich mir sowas wie eine Dynamik, das machen wir dann ja noch, vorstellen. Bei Burnley kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, sodass ich, also die werden für mich, die werden sich versuchen, also das wird nicht schön sein, die zu sehen, muss man auch so sagen, es wird ein Defensivteam sein, ein reines Defensivteam, das werden sie ordentlich machen, die werden im Weg stehen, okay, aber am Ende wird mir die Qualität nicht reichen, weil ich fürchte nämlich, dass die gar nicht fähig sind zu einem 1-1, sondern ich glaube, die müssen hoffen auf 0-0 und das wird aber auch nicht gehen. Du kannst aber vielleicht, das wäre nochmal noch ganz wichtig, ein Wort sagen, die haben ja theoretisch zwei, die in Frage kommen, aber traust du Max Weiss denn Premier League natürlich zu?
Ja, also der ist schon sehr, sehr gut, das muss man schon sagen. Ich habe den in der zweiten Liga gehabt, des Öfteren. Das ist schon ein guter Keeper. Der hat von allem ein bisschen, der ist gut am Ball, der ist eigentlich auch ein ganz guter Keeper so auf der Linie. Der hätte schon alles, der muss, glaube ich, halt, das hat so ein 74er auf allem. Ja, der ist bei nichts irgendwie so super, hyper gut, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, etwas zu reißen. Das muss man schon sagen. Aber ich habe halt schon. Der war halt selbst in der zweiten Liga noch manchmal ein bisschen roh und hat so kleinere Konzentrationsfehler gehabt. Der hat quasi halt noch gelernt in der zweiten Liga. Und dann gleich Premier League, das ist halt die Frage, ob er das wirklich so hinbekommt. Der hat ja wirklich erst ein Jahr richtig zweite Liga gespielt. Und ich glaube, da hat man sich ein bisschen in das Potenzial verliebt, das der hat. Bin ihm, glaube ich, auch. Auch wenn es jetzt nicht endlos sein wird. Nur da bin ich halt dann gespannt, ob der das gleich hinkriegt auf dem Level. Er ist ja auf jeden Fall jetzt kein Holzbock oder sowas, dass mit, so wie er in den letzten Jahren dann immer die Torhüter waren bei Burnley oft, sondern der, glaube ich, kann schon mitspielen, also außer vor Trafford, der kann schon mitspielen und ich glaube, das kann schon so ein kleiner Trafford-Typ sein und ich glaube, dass das die Idee dahinter ist, dass du einfach versuchst, den zu emulieren und dann irgendwie das hinzubekommen. Ich bin sehr gespannt, der muss halt wirklich sehr, sehr schnell erwachsen werden, das ist es, weil in der zweiten Liga beim KSC, das ist ein anderes Spielsystem, der hatte wenig den Ball am Fuß, also musste der jetzt nicht so wirklich haben und da jetzt dann irgendwie mit dem ständigen Druck dann auch, das wird dann schon schwierig, aber ich glaube, dass die schon so James Trafford Light in ihm gesehen haben, sich gedacht haben, der kann kicken, das ist ein moderner Keeper, der kann eigentlich alles so, was Trafford kann, nur vielleicht insgesamt immer 15% weniger, aber wir können ihn da hinkriegen, das, glaube ich, ist die Idee dahinter.
Ich habe irgendwie das Gefühl, Dubravka haben sie auch verpflichtet, das hat Potenzial für einen Torwartwechsel in der Saison, einfach nur, um mal was probiert zu haben. Irgendwie dünkt mir das so. Aber das vielleicht nur als ganz kurzer Ausflug zu Burnley und das hat ja für Kompany ganz gut funktioniert. Der ist ja inzwischen deutscher Meister. Kommen wir zum Weltmeister. Das ist einigermaßen überraschend gewesen. Das erste Team, das bei der Club-WM teilgenommen hat, das wissen wir alle logischerweise noch nicht, inwiefern sich das auswirken wird auf die Saison, vor allen Dingen im Vergleich zu denen. Und die Top 2, die wir beide wahrscheinlich da haben, sage ich jetzt einfach mal so, die haben eben nicht Club-WM gespielt, der FC Chelsea hat es getan und gewonnen. Und ansonsten auch noch die Conference League gewonnen, also gleich zweimal abgecashed in diesem Sommer. Vierter geworden in der Premier League und es sah durchaus bis Weihnachten nach mehr aus, wenn man ehrlich ist. Jeweils vierte Runde im Pokalwettbewerb, jetzt aber eben den Club-Weltcup in sich und machen wir vielleicht auch noch ganz kurz das Personal, denn sie haben sich ganz schön verstärkt. João Pedro hat sowohl in der Vorbereitung als auch bei der Club-WM schon nach sehr viel ausgesehen, 63,7 Millionen Brighton. Jamie Gittens, Borussia Dortmund. By the way, wer hat's gesagt? Click and Rush. Und zwar als allererstes, dass die den holen werden, koste es, was es wolle. Am Ende sind es relativ günstige 56 Millionen geworden, hätte Dortmund mehr rausholen können. Joril Hato, Ladies and Gentlemen, von Ajax Amsterdam, 44 Millionen, Wahnsinnstransfer. Liam Dileb, 35 Millionen, Ipswich, Wahnsinnstransfer. Estevao ist da, wussten wir schon, 34 Millionen, Palmeiras. Darius Sugo, 22 Millionen, Sporting. Mamadou Sarr, 14 Millionen, Straßburg. Und Kendry Paez von Independiente aus Ecuador für 10 Millionen. Und ansonsten ein paar Rückkehrer, Kanechukwu Emeka, vor allen Dingen von Dortmund, Axel Disasi von Aston Villa und wird keine Rolle spielen, das wissen wir schon. Ben Chilwell, Renato Vega auch zurück, Raheem Sterling zurück, geschenkt. Auf der Abgangsseite Noni Madueke, Arsenal, erstaunlich für mich, dass sie es gemacht haben. João Felix, Al-Nassr, da haben sie einfach nur Geld verdient. Petrovic, gleiches Spiel, 29 Millionen, damit ist die Personalie, glaube ich, auch schon mal als sehr positiv bilanziell zu betrachten. Leslie Ogunchukwu, ich meine, leichter Verlust, 28 Millionen Burnley, Dewsbury Hall, Everton 28 Millionen, Breuer 23 Millionen. Da hat es funktioniert, was sich Clearlake Capital überlegt hat. Einen langfristigen Vertrag für jemanden ist erstaunlich, dass Burnley den für 23 nimmt, aber gut. Amogou, Straßburg 14 Millionen, Bashir Humphreys 14 Millionen haben wir gerade schon gehabt. Kepa 5 Millionen, auch gut. Hat genau aufgegangen, das Gamble, muss man auch fairerweise sagen, mit Vertragsverlängerung, um dann noch sogar Geld mit ihm zu machen, um einfach in den Bilanzen was zu haben. Penders nochmal verliehen, Paez verliehen, Marc Gio verliehen an Sunderland. Ja, aber alles unterm Strich, also Gio natürlich in der Conference League, aber alles unterm Strich, keine großen Posten. Inklusive Club-WM in der zweiten Saison unter Berücksichtigung der Transfers. hat Chelsea, was es braucht, um vielleicht sogar über die Top 4 hinauszukommen, oder bleibt das erstmal die Maxime?
Also, das Ding ist ja, ich meine, du hast ja im Endeffekt eigentlich nur einen abgegeben mit Madueke, aber ich glaube, der war auch nicht mehr so wohlgesonnen. Das hat man ja gehört, dass Enzo Maresca den gar nicht gut findet. Das hat der, ich habe es mal rausgeschrieben, der hat ja dreimal angezählt. Drei Strikes heißen bei Maresca eigentlich raus. Das ist ja dann im Endeffekt so passiert. Also ich finde, die Transfers sind super. Auch da, das ist alles sehr, sehr jung. Du bist jetzt aber ein bisschen breiter geworden, hast ein bisschen mehr Qualität. Also wenn das alles so weiter funktioniert und die wirklich alle sich weiter so entwickeln und alle so sich einfinden, wie sie ausgesehen haben in der Club-WM, dann bin ich echt gespannt, weil das Produkt und das Projekt ist super spannend. Also das muss ich schon sagen, finde ich super, super spannend und bin echt begeistert davon, was die da momentan machen. Ich sag's nochmal, das ist natürlich sehr, sehr viel Fußballmanager. Nur du hast sehr, sehr viel Potenzial geholt, mal wieder. Du hast Dynamik über die Außen, du hast jetzt einen Stürmer mehr und du hast eigentlich zwei Stürmer mehr. Du hast jetzt eigentlich sogar drei insgesamt, aber es kann sein, dass da noch einer geht. Hato liebe ich, das glaube ich, weiß man. Also du hast echt eine coole Truppe jetzt und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Es ist wieder sehr, sehr jung, es ist wieder sehr, sehr viel Jugend forscht und viele werden sich einfügen müssen erst einmal, aber du führst den Weg konsequent weiter und du hast wieder Elite-Talent dazugewonnen und ja sogar mit Joao Pedro jemanden, der gezeigt hat, dass er wirklich jetzt sein Potenzial ausschöpfen kann und natürlich auch, du hast bei der Club-WM gezeigt, dass es klicken kann. Also es gibt eigentlich nicht viel, wenn ich Kritik üben müsste, dann wäre es halt wirklich reinzulesen, naja, aber sie sind noch jung und bla 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 bla, so Sachen halt, die man halt einfach mal so auf den ersten Blick, die jeder dir sagen könnte, naja, die sind jung, naja, die sind neu zusammengestellt, schon wieder, es gibt schon wieder einen Umbruch, bla bla bla, die Sachen halt, nur im Endeffekt hat das letztes Jahr auch nicht gegolten, weil dann hat es trotzdem gut funktioniert, aber trotzdem, ich erwähne es einfach mal, weil ihr wisst, das gehört einfach dazu, nur ich mag einfach momentan, was sie machen, ja klar, Clearly Capital sind, wie soll man sagen, ein wenig verrückt, aber trotzdem das, was da momentan ich sage immer, die Tribüne ist verrückt, aber was auf dem Platz passiert, ist echt gut und das macht Spaß und deswegen finde ich es ein super Projekt und ich freue mich ehrlich gesagt schon aufs erste Chelsea-Spiel, weil da sind so viele coole Typen jetzt mit dabei, noch mehr Ersatzsaison, dass ich echt Bock habe, mir dieses Projekt anzusehen und ich gehe da auch total unvoreingenommen ran. Viele werden sagen, die sind zu jung, die haben zu viel wieder rumgerissen, bla bla bla, lasse ich alles weg. Weil ich mir einfach denke, ich will es erstmal sehen und finde es ein super cooles Projekt.
Ja, geht mir ähnlich. Es ist halt Second Season Syndrome. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt bei Enzo Maresca alles sehr viel genauer angeschaut wird. Sind nicht alle glücklich gewesen mit der Art und Weise, wie er spielen lässt. Das hätte man bis Februar so nicht gesagt, aber das ist ja so ein bisschen das dreckige Geheimnis von Chelsea, dass in dem Moment, wo sie mehr Maresca-Mannschaft geworden sind und aufgehört haben, so extrem aufs Umschalten zu schauen, sind sie eigentlich schwächer geworden. Und das hat ihm zwar gefallen in der Art und Weise, hat aber eigentlich Chelsea ein wenig schwächer gemacht, aber auch das muss man sagen, wenn es darauf ankam, zum Schluss haben sie ganz schön geliefert, was mir zeigt, da ist was drin. Ich erwarte von Parma eine Rückbesinnung auf die alten Stärken, vielleicht war es auch da wieder eher nur normal, was gelaufen ist, war unterm Strich immer noch eine Riesensaison. Ich habe nämlich André Santos noch unterschlagen, der zurückgekommen ist, das ist Wahnsinn, hat so Ballack Light Vibes, finde ich, da habe ich mit Ballack auch mal drüber gesprochen, ganz kurz, der gefällt ihm auch ganz gut. Die haben ein Zentrum mit Caicedo, mit Lavia, mit Enzo, mit André Santos, da leckt mich einer, also echt nicht schlecht. Sie haben logischerweise auf links außen was tun müssen, weil Mudryk aller Voraussicht nach nicht mehr kommen wird. Ich halte Jamie Gittens für überbewertet. Ich glaube, also das, wenn, dann müssten sie das wieder mit rauf und runter jagen. Das würde aber Maresca nicht wollen. Dann könnte es funktionieren. So, glaube ich, werden wir viele, viele frustrierende Ballverluste erleben. Geschenkt, Estevao wird lange brauchen. Das ist keine Frage, bis er reinkommt. Dafür aber eben in João Pedro, Dileb, zwei Leute geholt, die dann zu Jackson dazukommen, beziehungsweise da wird ja auch noch diskutiert, ob der nicht vielleicht geht, genauso wie im Übrigen Kunku, Fofana, der Kader ist noch relativ aufgebläht, Chukwuemeka, könnt mir vorstellen, dass vielleicht sogar bei Isugo noch was passiert, Alfie Gilchrist ist noch da, gilt aber auch bei Brighton, also ist jetzt kein Chelsea-Ding, da werden sie sicherlich noch, um das ideal zu machen, versuchen, ein paar Abgänge zu forcieren, Chilwell sowieso, sie haben immer noch aus meiner Sicht, ich weiß, Club-WM, aber also Torhüter-Position ist für mich einfach nicht gut besetzt, das passt nicht für mich. Innenverteidiger habe ich auch meine Fragezeichen weiterhin, die wollen ja Mark Gahey, das wäre aber mit Levi Colby glaube ich fast redundant und Wesley Fofana, es tut mir halt sehr leid, aber Der ist halt einfach nie gesund. Das ist das Problem. Chalobah hat's gut gemacht. Adebayo hat's gut gemacht. Aber da will ich irgendwie, also das sind so noch Schwächen zu sehen. Aber ich glaube weiterhin, das ist, also Club-WM, wir wissen es alle nicht, was das bedeutet. Ob das irgendwie Verletzungen forciert. Man könnte sich schon vorstellen, dass das auch vor allen Dingen mental ein extremer Load ist. Also wenn ich mir jetzt mal überlege, meine Sommerpause war circa 3 Wochen. Die von denen wird sicherlich deutlich kürzer gewesen sein. Die haben so gut wie gar nicht getestet, weil es ja gar nicht geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir an der einen oder anderen Stelle vom Blues berichten werden, weil es halt so ein bisschen ausgelutscht wirken könnte. Vielleicht ist es das dann gar nicht unbedingt, sondern eher die Kontrollversuche von Maresca. Worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, ich könnte mir vorstellen, dass das, was er in der ersten Saison gezeigt hat, Maresca, für die zweite nicht reicht. So ähnlich wie damals oder wie eigentlich immer bei Manchester United, bei Ten Hag zum Beispiel. Sodass es vielleicht dann irgendwann eine Diskussion um den Trainer gibt. Auch wenn der ja erstmal 2 Dinge gewonnen hat und sogar in der Premier League nachgewiesen hat, dass er es tun kann. Aber das wird nicht mehr gutiert werden. Also Gleiches ist nicht mehr gut genug, das möchte ich damit sagen. Und dann könnte es sein, dass vielleicht Peter Dybala wieder ein bisschen ungeduldig wird. Wenn man auf das Auftaktprogramm blickt, glaube ich, haben sie echt sehr, sehr gute Möglichkeiten, bis zur zweiten Länderspielpause gut dazustehen. Die spielen im Oktober das erste Mal gegen Liverpool, haben dazwischen Man United, Brighton und Fulham. Das war jetzt nicht immer so ein ganz leichter Gegner, aber eigentlich machbares Zeug. Könnte sogar sein, dass sie ganz gut reinkommen trotzdem und dass sich das dann erst einstellt. Dann schaue ich es mir an, aber ich habe Chelsea weiterhin um die Top 4 herum dabei.
Ja, also glaube ich auch. Am Ende werden die da sich irgendwo einordnen, aber bin sehr gespannt. Wie gesagt, macht sehr, sehr viel Spaß. 4, 5, irgend sowas. Aber ich mag es einfach. Ich finde es irgendwie cool, dass jemand einfach dieses Projekt geht. Es ist auch da wieder over the top. Aber ich glaube, die wissen ja auch, dass sie noch nicht in der Entwicklungsphase da sind. Nur ich glaube, dass die gehen Schritt für Schritt auch da wieder. Die gehen Schritt für Schritt in so ein Arsenal-Level. Dass sie einfach Elite-Talent haben und dass sie sich alle verbessern, dass der Kader immer breiter wird. Wenn die jetzt alle mal passen und alle zusammenwachsen, worüber reden wir? Es ist halt einfach oftmals, sie kaufen viele und behalten dann immer die klicken und den Rest verkaufen sie wieder. Es müsste halt ein bisschen gezielter sein, es müsste ein bisschen mit mehr Idee und mit mehr, okay, jetzt haben wir das und irgendwann lasst die mal zusammen wachsen und in 3 Jahren werden wir Meister. Das müsste halt mehr rein, aber trotzdem ist es insgesamt natürlich, es ist ein bisschen zu wild und zu viel Flickenteppich, aber wenn es am Ende klappt, das Talent ist da. Das Talent ist auf jeden Fall da, nach wie vor. Sie haben jetzt ein paar Mentalität Spieler mehr, so ein D-Lab oder sowas, ich glaube, der wird Gold wert sein, weil der einfach alles zuläuft und jeden einfach nervt und so weiter und so fort. Also das kann was geben. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und finde es einfach super spannend.
Dann wechseln wir, bleiben aber in London und gehen schon auf die finalen Meter. 3, glaube ich, haben wir noch, wenn ich es richtig gerechnet habe, in Podcast Saisonvorschau Nummer 1. Der erste Titel ist schon da, nach dem allerersten Spiel. Der FA Cup Sieger Crystal Palace, 12. geworden in der Premier League, aber who cares. Viertelfinale sogar im EFL Cup und ganz frisch Community Shield Sieger 2025 geworden, Liverpool geschlagen. Crystal Palace, die gemacht haben Folgendes auf dem Transfermarkt, das geht jetzt relativ schnell. Das Ganze, sie haben erstmal, das muss man vielleicht am allerwichtigsten betonen, sie haben bis dato zumindest Abiraji Esse behalten. Sie haben bis dato McGahey behalten. Da wird sich aber noch was entwickeln. Der hat schon klar gemacht, er würde gerne Richtung Liverpool gehen. Der Rest des Kaders ist zusammengeblieben, so wie sich's Oliver Glasner gewünscht hat. 2 Neuverpflichtungen, die ins Gewicht fallen für 2,3 Millionen von Ajax Bonasosa. Backup für Tyrick Mitchell, Walter Benitez. Backup für Dean Henderson. Ablösefrei von PSV gekommen. Hudson Edouard zurück. Ansonsten Armada zurück. Das war's, glaube ich, von Leuten, die wir besprechen müssen. Auf der Abgangsseite, Rob Holding ist zu den Colorado Rapids gegangen. Wir werden uns sehen, Rob Holding. Jeffrey Schlupp ist weg. Hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass das nochmal passiert. Norwich City ablösefrei. Luca Plange, Plange, weiß ich gar nicht, Plange wahrscheinlich zu Grasshoppers, bin nicht vertraut mit seinem Schaffen. Joel Ward nicht mehr weiter verpflichtet und Ben Chilwell auch nicht mehr weiter verpflichtet. Selbiges gilt für Matt Turner, aber dafür ist ja Benitez da. Und ganz wichtig noch, denn das war die Saga über den Sommer hinweg. Wir wissen seit Montag, wir nehmen am Dienstag auf, dass auch beim Kass, und da ist Crystal Palace hingezogen, nicht passiert ist, dass sie haben erwirken können, in der Europa League zu spielen. Nottingham wird Europa League spielen. Crystal Palace wurde herabgestuft in die UEFA Europa Conference League. Hintergrund: John Textor war zum Zeitpunkt, also es gibt ja einen bestimmten Stichtag, da dürfen nicht zwei Vereine im gleichen Wettbewerb unter der Mehrheitseignerschaft eines Owners sein. Das war so bei John Textor, der inzwischen verkauft hat für 190 Millionen an Woody Johnson. Dem gehören auch die New York Jets. NFL-Fans unter euch werden wissen, der Typ hat sie nicht alle. Man sagt, dass seine Kinder die Mannschaft aufstellen und er gerne mal dem Trainer mit reingesprochen hat, wer zu spielen hat. Und das war keine Verhandlung, sondern das war ein Veto, das er eingelegt hat. Also viel Spaß dabei. Aber fürs Erste ist John Textor weg, der ja auch Oliver Glasner verpflichtet hat. Oliver Glasners Vertrag läuft aus zum Ende der Saison. Das wird ein Thema bleiben. Aber Oliver Glasner hat nachgewiesen, er weiß, wie es geht und hat ihnen jetzt tatsächlich gleich zweimal Silber innerhalb von 3 Monaten beschert. Mit Blick auf die neue Saison, irgendwie mehr vom Gleichen. Kann das, wird das, wird's ungut? Was hast du an Gedanken zu Crystal Palace?
Ja, also es ist ja immer dasselbe. Also ich meine, du hast eine gute Basis, du hast einen super Trainer und trotzdem auch da wieder, du machst mir halt am Ende des Tages zu wenig. Du musst einfach halt mal mehr investieren, was in die Hand nehmen. Es wurde ja schon gesagt eben, dass im Endeffekt dann klar ist, dass sie Gay abgeben werden, weil sie können ihn nicht ablösefrei abgeben im Sommer, im nächsten Sommer, dann, es geht einfach nicht. Deswegen werden die den noch abgeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann wird Geld reinkommen, aber insgesamt, ich will halt von denen mal sehen, dass diese Ambition, die auf der Trainerposition herrscht, dass die von oben auch mal weitergeführt wird. Und dann könnte das was geben. Da macht einer, nämlich Glasner, aus ja fast nichts wieder mal alles. Und das ist einfach unglaublich. Das ist ja der Grund, warum wir letztens gesagt haben, der kann zu einem großen Verein gehen, weil er einfach, der ist ein Elite-Trainer, finde ich. Und klar, vielleicht ist dieser Underdog-Fußball nochmal mehr sein Ding, aber trotzdem, der Kader ist für mich absolut der Premier League-Durchschnitt. Da gibt es ein paar Spieler, die stechen raus, aber die werden sie verlieren, weil Eze geht, weil Gay geht. Und damit wirst du wieder von vorne anfangen müssen. Und auch da wieder, wie lange willst du das denn noch hinbekommen, dass diejenigen, die dann halt quasi aus der zweiten Reihe vorwärts treten, dass die das ausgleichen? Das wird irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Müsste es aber, du holst dann einfach mal Nachschub. Und das tun sie nicht. Deswegen habe ich da einfach meine Sorgen. Ich hätte einfach mal Bock zu sehen, dass Palace all in geht. Und jetzt, ich habe jetzt gerade bei 442 offen, die sagen, die wären Elfter. Mit Abgängen könnte ich mir vorstellen, dass es wieder ein Roy Hodgson 14. Platz wird.
Ja, irgendwas zwischen 10 und 15 halt, ne? Wie immer. Ja. Also das Ding ist, also ich habe es ja gemacht im Community Shield und habe mich entsprechend dann auch schon ausgetauscht. Ich sage jetzt nicht mit wem, aber habe mich schon ausgetauscht und habe natürlich auch mal reingehört. Es ist eine komische Sache, weil in England behaupten sie, dass es daran liegt, dass man noch nicht wusste, in welchem Wettbewerb sie zugehörig sind, dass sie eben noch nichts getan haben. Das stimmt aber nicht, sondern das ist einfach die generelle Laziness. Die haben immer noch keinen Sportdirektor. Dougie Friedman ist im März gegangen. Da gibt's jetzt im Moment so eine improvisierte Doppelspitze. Man gibt aber auch nicht richtig so weiter an Glasner, dass der das machen könnte. Ich höre, dass Esse bleibt, wohl auch einverstanden ist damit. Dadurch, dass sie nicht Europa League spielen, wird das Thema aber bei Mateta nochmal hochkochen, weil der will mindestens Europa League spielen, eigentlich sogar eher Champions League, weil er sich fest vorgenommen hat, dabei zu sein bei der Weltmeisterschaft für Frankreich. Und er ist wohl in der Nähe. Sie haben im Moment, das hat Priorität, Nketiah wird wohl bis zu 3 Monate Minimum ausfallen. Und Edouard, beim Respekt, lässt jetzt die Nadel nicht in die eine oder andere Richtung ausschlagen, sodass sie da nichts haben. Da müssen sie was tun. Innenverteidiger müssen sie einfach auch mit Blick schon mal was tun. Sie werden zwei neue in Anführungszeichen dazu bekommen. Doucouré kommt zurück und logischerweise Chadi Riad, von denen wir nichts gesehen haben letzte Saison, weil sie einfach dauernd verletzt waren. Das reicht halt nicht, weil die spielen nächste Saison Donnerstag, Sonntag und mit der Conference League werden sie, je nachdem wie weit sie kommen, zwar vielleicht kein Geld verlieren, aber vielleicht sogar noch mehr Meilen auf dem Tacho bekommen. Ergo, keine gute Situation für Glasner. Der hat, das liebt er, sein Team beieinander. Der hat zum ersten Mal dann ein Team, das die Automatismen kennt. Er musste bis dato nichts verkaufen. Sie gehen auch davon aus, dass sie allzu viel nicht verkaufen müssen. Das ist gut. Die erste Elf ist okay. Nicht mehr. Die zweite Elf ist zum Kotzen. Und deswegen hat er auch im Community Shield genau gar nicht gewechselt. Wenn sich jetzt, ich weiß gar nicht, wie es Kamada geht, der musste verletzungsbedingt raus. Wenn sich da noch was tun sollte, dann müssen sie auch theoretisch da noch unbedingt was machen. Also sie müssen eigentlich an jeder Front, die müssen mindestens zwei, aber eigentlich 5, 6, 7, 8 Leute verpflichten, wenn das halbwegs was werden soll. Ansonsten haben sie einmal mehr die Möglichkeit, die sich bietet mit diesem Trainer, der bewiesen hat, dass er es kann, dass er eine Mannschaft erschaffen hat, die einfach schwierigst zu besiegen ist. Dann geht dieses Fenster wieder zu, dann schauen sie alle blöd und dann geht Oliver Glasner irgendwann mal weg. Das hat super krasses Konfliktpotenzial aus meiner Sicht, dass auch Glasner, wie Gaethje auch, in die letzten 12 Monate gegangen ist, dass es 100% Begehrlichkeiten geben wird, anderswoher, 100%. Und dass Oliver Glasner auch jetzt schon andeutet, es ist eigentlich wie damals in Wolfsburg, ich bin nicht hier, um alles abzunicken, was ihr mir anbietet. Steve Parrish hat ihm nach dem FA Cup versprochen, die Mannschaft wird verstärkt, das ist bislang nicht passiert und das hat er jetzt einmal geschluckt, dass es ihm ebenso versprochen worden ist nach der ersten Viertelsaison, die er gespielt hat. Ein zweites Mal wird er es nicht tun und er wird das lautstark anfangen zu sagen, wie damals auch in Frankfurt. Und dann wird es richtig hässlich, zum jetzigen Zeitpunkt scheint es ausgeschlossen, dass er verlängert. Das ist das, was man so sagt von den Leuten, die nah dran sind, weil so wie die Dinge stehen, er sagt, ihr könnt mir einen Schuh aufblasen und das verstehe ich sogar. Und das hätte dann super extra Konfliktpotenzial und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ansonsten schaut gerne mal nach bei Crystal Palace auf den Social Media Kanälen, sieht man die Ansprache Glasners nach dem Community Shield Sieg. Das ist genau, was er erschaffen hat. Die hören dem alle zu. Die folgen dem in seiner Ruhe. Und er hat nochmal klar gemacht, es geht nicht darum, dass wie wir gespielt haben und so, sondern es geht darum, wie wir reagiert haben gegen den FC Liverpool. Und das zeigt, wie stark diese Mannschaft ist, mental gesehen, gar nicht mal nur sportlich geschenkt und wie er sie einfach gedrillt hat. Und da sie jetzt länger beieinander sind, diese Fitnessprobleme der vergangenen Saison eben nicht haben, ist das angepeilte Top-10-Finish potenziell realistisch, wenn sie was tun, wenn sie nichts tun. Und dann könnten sie im Übrigen auch die Conference League gewinnen. Das traue ich Glasner mehr als nur zu. Wenn nicht, wären sie halt wieder Zwölfter und es ist die nächste Chance, die einfach verstreicht. Und das wäre schade für Crystal Palace, würde aber irgendwie ins Bild passen. Also kurzum, in den nächsten 3 Wochen wird sich entscheiden. Und dann müssten wir wahrscheinlich diese Saisonvorschau nochmal neu aufnehmen. Denn wenn sie dann was tun, dann glaube ich, könnte es in die richtige Richtung gehen. Ist das in deinem Sinne? Gibt es noch was zu ergänzen?
Nö.
Dann gehen wir über in ein Stadion, auf das ich mich sehr freue. Wenn ich es richtig gesehen habe im Dienstplan, darf ich das Eröffnungsspiel machen. Der FC Everton, das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, spielt nicht mehr im Goodison Park, aber wird ins neue Stadion ziehen, das zumindest von dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr nett aussieht. Letztes Jahr 13. geworden, Runde 4 FA Cup, Runde 3 EFL Cup, David Moyes zurückgeholt, die Uhr zurückgedreht, uns allen nochmal klar gemacht, dass wir alle alt werden und haben Folgendes auf dem Transfermarkt getan für ihre Verhältnisse, nämlich so mal gar nicht mal so wenig. Barry geholt aus Villarreal, 30 Millionen, wow, Dewsbury Hall, 28,65 Millionen, Chelsea, Carlos Alcaraz von Flamengo, doch noch fest verpflichtet, hätte ich nie mehr gedacht, Adam Asnou von Bayern, Linksverteidiger, Travers, Backup-Torhüter, 4,6 Millionen, ansonsten ein paar Rückkehrer inklusive Neil Mopay, der aber gleich wieder fest weitergegeben worden ist an Olympique Marseille, Mason Holgate ablösefrei weg, Virginia ablösefrei weg, Ashley Young, dann doch nicht mehr weiter verpflichtet mit 40 Jahren zu Ipswich, Dominic Calvert-Lewin, das tut mir persönlich ein bisschen weh, Abdoulaye Doucouré, habe ich nicht geschnallt, warum, auch nicht weiter verpflichtet, und ja, Breuer nicht weiter verpflichtet. Jack Harrison ist, glaube ich, noch nicht im Kader, wenn ich es richtig sehe. Aber sie haben mal ausnahmsweise ein wenig rein investiert in die Truppe. Bringt dich das jetzt dazu, Everton schon in den erweiterten Kreis der Europa League Teilnehmer zu setzen oder wird es einfach am Ende Platz 13 und ja?
Ich glaube, du hast den potenziellen Leittransfer noch nicht erwähnt, oder?
Jack Grealish?
Ja.
Nee, noch nicht.
Was in der Band? Habe ich Musik gehört?
Nee.
Also, Jack Grealish würde ja wahrscheinlich noch geliehen werden, ja. So was man jetzt hört. Also, wie gesagt, es ist Gott sei Dank nichts gegangen, was mir jetzt irgendwie großartig wehtut, weil Dominic Calvert-Lewin war eh immer verletzt. Doucouré, glaube ich, ist einfach alt und, also, ich hätte ihn auch noch verpflichtet, aber ich kann es verstehen, dass du vielleicht, der, glaube ich, hat auch nicht so wenig verdient, dass du einfach sagst, wir probieren was Neues. Kann ich nachvollziehen. Du wirst ein bisschen jünger. Dewsbury Hall will ich endlich mal in der Premier League dann auch sehen bei einem Team, sowas, dass der endlich mal spielen darf auch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Alcaraz fand ich gut, hat mir gefallen. Deswegen, also ich finde es eigentlich insgesamt ganz gut, was sie machen. Aber auch da halt wieder, es ist halt jetzt die Frage, wahrscheinlich wird es halt sterben und leben mit David Moyes. Und ich glaube, dass wahrscheinlich dann irgendwie so 12 bis 13 rauskommt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, 14 vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwie großartig da wegmarschieren. Ich glaube aber schon, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Also das wird eine sorgenfreie Saison werden, verhältnismäßig. Das glaube ich schon.
Ja, glaube ich auch.
Also das so, mehr muss ja auch nicht werden.
Nee, genau. Im Grunde ist es ja, irgendwie ist eine Art Neuaufbau eingeleitet. Es wird aber super lang dauern. Sie haben mit Illimon Jai, glaube ich, endlich mal einen Spieler, der was möglich macht. Also dass es nicht mehr so stinkend langweilig war. Das hat man ja schon gesehen, dass das echt wichtig war. Würde Grealish da dazukommen, haben sie natürlich zwei absolute Ballsauger. Das könnte dann wieder für Langeweile auf der anderen Seite sorgen. Seamus Coleman wird seine letzte Saison spielen. Ihr habt es vielleicht gehört im Podcast mit Michi Spurning. Sonst hört euch den gerne nochmal an. So ein Torhüter-Spezial, der hat Jordan Pickford nochmal auf eine ganz andere Weise hervorgehoben, als ich das hatte. Sicherlich auch jemand, den man da nochmal nennen muss als absoluter Schlüsselspieler. Die haben ja trotzdem eine miese Saison gespielt unterm Strich. Waren halt nicht mehr ganz so leicht zu schlagen, haben aber ja am Ende auch davon profitiert, dass die anderen halt nichts waren, die anderen drei. Und deswegen sind sie nicht unten reingeraten. Ich befürchte, so wird es auch dieses Jahr sein. Ich hoffe, sie ziehen das durch mit dem weiteren Neuaufbau, der ja diesmal nicht ganz so überstürzt wirkt, wie oft unter Fahad Moshiri. Ist ja auch was Gutes, dass die einfach weg sind. Ich frage mich, das ist die Storyline, die ich mich durchziehe, ganz häufig war es ja so, wenn es drauf ankam, haben sie dann doch irgendwie alle wieder zusammengefunden und da hat der Goodison Park ganz oft als Heimspielstätte offensichtlich was gemacht für die. Ich frage mich halt, ob das jetzt im neuen Stadion auch so sein wird, ob sie damit noch fremdeln, das vielleicht relativ schnell annehmen. Wir hatten ja immer mal so über einen potenziellen DNA-Verlust gesprochen bei Everton. Vielleicht ist es gerade insofern ziemlich glücklich, dass sie dann in dem Jahr, in dem sie ins neue Stadion gehen, so anachronistisch das klingen mag, dann David Moyes ausgerechnet verpflichten, dass man da wenigstens ein bisschen sowas hat. Sie haben ein, wie ich finde, relativ glückliches Auftaktprogramm im August: Leeds, Brighton, Wolves. Dann will er Liverpool, da wird es dann hässlich, dann müssen sie gegen West Ham Palace was holen, dann wird es etwas härter. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, die werden halt permanent auf der 14 rumgammeln und gut ist. Also die werden keinen Spaß machen, man muss es sich anschauen des neuen Stadions wegen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Barry jemanden sehen, der uns Spaß machen wird. Ja, dazu zu Illimon Jai. Ich würde es irgendwie gern sehen, wenn Grealish dahin geht. Ich glaube, dass ihm Königsblau genauso gut steht wie Hellblau. Ansonsten, ganz ehrlich, was sollen wir unsere Zeit verschwenden? Gehen wir weiter wahrscheinlich.
Sehr gerne.
Und es ist dann, wenn ich mich nicht falsch, genau, aber auch schon das letzte Team, oder? Für Teil 1. Ist das richtig?
Ja,
ich glaube, das 10. Team und ab dann geht's mit Leeds-Liverpool über den Leeds-Liverpool-Kanal, das ist eine Überleitung. Weiter, der FC Fulham, vergangene Saison haben die ebenfalls teilweise Richtung Europa geschielt, wenn es drauf ankommt, aber eigentlich immer nicht geliefert, 11. geworden, Viertelfinale mal wieder im FA Cup, also da nähern sie sich den ganzen Sachen, nachdem sie ja im Vorjahr sogar mal im Halbfinale im EFL Cup gewesen sind. Fulham-Fans werden es wissen und wir haben ein paar in Deutschland. Es hätte mehr sein können. Auf der Zugangsseite ist es eigentlich nur Luke Harris zurückgekommen und der wird selbstverständlich das Kraut fett machen. Borja Mole kommt von Montpellier aus der Ligue 2 als Ersatztorhüter für Bernd Leno. Der wird ihm da nichts streitig machen. Willian nicht weiter verpflichtet worden. Reece Nelson gehen gelassen. Carlos Vinicius hat einen neuen Verein gefunden. Auch der hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ansonsten scheint Tony Khan nicht all in zu gehen, sondern sich mehr beim Wrestling zu tummeln. Sehr viel Frust bei den Fulham-Fans, was ich so vernehme. Auch da sind wir jetzt im Sommer über ein paar Mal kontaktiert worden, harten Kontakt. So gern ich den Kern dieses Kaders mag, so nervig ist es, dass sie offensichtlich irgendwie analog zu Crystal Palace nicht weitermachen. Das geht mir ein bisschen auf den Zeiger. So dass ich auch, also das kann ich schon mal vorne wegnehmen, bevor ich dich dann gleich mit reinnehme, auch da denke, die kommen auch wieder nicht vom Fleck.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das wird Rang 12 diesmal werden, 14, 12, maximal 10, glaube ich aber auch nicht. Da wird sich's rumtingeln. Auch da wieder, ich möchte einfach von denen auch mal sehen. Die waren Ewigkeiten, jetzt kommt wieder dieser dumme Begriff, der so oft für sie verwendet worden ist. Ein Fahrstuhlteam, es ging rauf und runter. Jetzt hast du endlich mal ein Fundament nicht mehr wegzubrechen. und du baust nicht drauf auf, sondern sagst einfach, ja, wir bleiben einfach so. Das ist eine Sache, die ärgert mich zu Tode, das sage ich ganz ehrlich, und das finde ich super schade, dass sie da einfach zu wenig machen. Da müsste einfach mehr rein investiert werden, und so wirst du einfach halt dann langsam auch wieder abfallen. Plus, irgendwann wird dann wieder irgendjemand kommen, der dir wieder einen abluchst, und dann wirst du schlechter werden. Und so geht's die ganze Zeit dahin, und das ärgert mich zu Tode, weil ich eigentlich echt im letzten Jahr, oder haben wir alle gesehen, dass es echt ein gutes Team ist. Nur du müsstest halt drauf aufbauen, weil es gibt ja schon ein paar Lücken im Team, gerade vorne so, so ein paar intelligente, schnelle, dynamische Außen könntest du gut gebrauchen. Da haben sie quasi eigentlich gar nichts. Und das ist das, was sie bräuchten. Tun sie aber nicht. Ich finde, das Mittelfeld ist ja eigentlich in der Mitte ganz okay. Aber auch da, ja, klar, könnte noch was gehen. Du brauchst eigentlich überall ein bisschen was. Ich finde es super schade, dass da einfach wenig investiert wird und dass ich sehe einfach die Vision nicht, sondern du bleibst halt einfach so Premier League-ist, und das ist halt einfach, also irgendwie wirkt es, als hätte er die Lust verloren, oder als zumindest, als wäre der Fokus momentan woanders.
Ja, scheint so zu sein. Das war an mancher Stelle auch eine gute Nachricht, weil es hier und da zu viel gewesen ist. Jetzt ist es gerade zu wenig, denn nochmal, da bleibe ich auch weiter dabei, die erste Elf ist eigentlich ganz gut. Jetzt gilt es halt ein bisschen an einfach Breite aufzubauen. Es gab oder gibt Gerüchte, dass sie noch an einem Außenstürmer interessiert sein sollen. Sie würden offensichtlich auch Adama Traoré ziehen lassen, den möchte Nuno Espirito Santo ganz gerne zu Nottingham holen. Ich habe gestern gehört, dass Rodrigo Muniz in Italien großes Interesse hervorruft. Die würden den wohl gerne, also gleich mehrere Vereine verpflichten. Aber ich meine, Milan war das Team, das sich am stärksten drum bemüht. Hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ja, und ansonsten, das ist alles gut. Also Innenverteidigung passt, ein dazu, Rechtsverteidiger passt. Ich mag Kenny Tete sehr gern, aber why not ein bisschen mehr riskieren? Lukic hat es letztes Jahr gut gemacht. Wenn die da einfach noch ein richtiges Monster reinbauen würden, wäre es gut. Außenstürmer. Willian musste aus meiner Sicht zu viel spielen letztes Jahr. Gib mir was. Wäre auch nicht schlecht. Generell was Kreatives würde der ganzen Nummer gut tun, weil Pereira halt der Einzige war, der sowas wie kreiert hat. Der Rest kam eigentlich eher gebrochen über die Physis daher. Und nicht so sehr sonst. Auch im Sturm würde so ein Monster, also irgendwie könnte man sich überall vorstellen, ja, macht halt was. Ja, man kann von Josh King irgendwie, da haben wir ja letzte Saison auch drüber gesprochen, was erwarten, ob der dann aber so reinspringen wird, weiß ich nicht. Schade, dass man irgendwie nichts macht, finde ich, weil da ist deutlich mehr drin bei Fulham als das, was es letztlich Moment ist. Vielleicht passiert auch noch was, aber auch das haben wir öfter überlegt, dass die hinten raus nochmal so leicht desperat wirken oder vielleicht sich auch Dinge noch aufheben, ich weiß es nicht. Es ist auch eine ähnliche Gemengelage, auch aus anderen Gründen wie bei Crystal Palace, weil Marco Silva ist ein sehr ambitionierter Trainer, wie wir wissen. Der ist zwar ruhiger geworden über den Verlauf, aber der hat jetzt ein paar Mal Saudi-Arabien abgesagt. Aber die Frage ist, ob er noch lang sagt, naja, wofür denn eigentlich, wenn ihr mir hier nicht gebt, was ich brauche? Also wir sind ja offensichtlich kurz davor. Das sieht man ja. Also wir merken ja, das ist, die sind in der Nähe, die waren in der Nähe von 8, von 7 und das hätte ja im Zweifel sogar schon gereicht letztes Jahr. Und am Ende hat es halt dann gefehlt, weil sie doch eben nicht konstant genug gewesen sind. Und das führe ich zurück auf die Kaderstärke und das könnte man am ehesten angehen. Die haben sich sicherlich ein bisschen Geld jetzt beiseite legen können in den ersten Premier League Jahren. Die haben jetzt auch nicht Weltklasse verkauft, keine Frage, aber da sollte genügend drin sein, dass man noch vielleicht 2 10-Millionen Transfers macht oder 3 10-Millionen oder 1 15 und 2 5, was weiß ich. Kannst ja auch aus der Championship nochmal Talent aufgreifen, keine Ahnung. Aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Da würde ich gerne ein bisschen mehr sehen, muss ich sagen.
Nächstes Team, wir müssen ein bisschen anziehen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, jetzt machen wir erstmal Schluss für diesen Podcast und machen dann gleich weiter mit Podcast Nummer 2. Den nehmen wir gleich weiter auf. Das heißt, für euch ist es, kommt es irgendwann anders. Wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das Ganze lösen, aber Podcast 1 ist mal durch mit den ersten 10 Teams der Premier League und dann machen wir weiter mit den verbleibenden 10 und da sind jetzt noch ein paar große Namen mit drunter. Ergo, nicht so weit weggehen, euren Podcatcher aktivieren. Das müssen wir auch lernen, mehr und mehr zu sagen. Lasst Kommentare da, wo immer es geht. Liked, wo immer es geht. Ihr könnt auch disliken, wenn euch das lieber ist. Aber das wird ganz, ganz wichtig sein, um einfach den Podcast weiterhin, man muss dem Algorithmus Gott alles geben, um weiterhin den Podcast einfach da zu halten, damit wir auch ein bisschen wachsen. Denn für uns ist es immer ganz gut, wenn sich weniger tut auf der einen Seite. Aber ihr wisst ja, wie es ist im Medienbusiness. Es geht immer darum zu wachsen, sonst ist alles nix. Das heißt, macht das und dann hören wir uns demnächst wieder mit Podcast Nummer 2.